Laufen, wenn man eigentlich keine Zeit hat, oder laufen, um sich die Zeit zu nehmen, die man braucht, und was passiert eigentlich behind the scenes? Das und mehr heute im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schott. So, Philipp, was ist eigentlich gerade im Vordergrund? Termine abarbeiten, laufen, Physio, Ärzte, ja, das ist, sieht schon wieder nach Stress aus, was du dir da so aufhalst in der Woche, oder? Wie geht's dir?
Mir geht's gut, Ralf. Ich hoffe, dir auch. Heute ist es tatsächlich mal ein ungewöhnlicher Tag, wo wir aufnehmen. Es ist heute nämlich mal ein Dienstag und das lässt ja schon so ein bisschen
Erahnen,
tiefer
ja.
blicken, dass es diese Woche nicht so einfach für uns ist, eine neue Folge aufzunehmen. Denn tatsächlich bin ich diese Woche mal wieder unterwegs, noch in geheimer Mission, aber im Ausland für natürlich nicht für Urlaub, sondern für einen beruflichen Termin. Aber
Vielleicht darf ich da ganz kurz die Musik zu machen. Dun, 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 dun. Habe ich noch so im Ohr, weil bei uns
absolut.
ist gerade die Klavierstunde zu Ende gegangen von meiner Tochter, ja, und die spielt das gerade. Das hört sich besser an,
Es passt
aber
perfekt auf jeden Fall. Zu gegebener Zeit werden wir da wahrscheinlich auch mehr veröffentlichen können, aber ja, es war jetzt irgendwie schwierig, diesen Termin zu realisieren, weil ja, so Auslandsreisen ist ja gerade immer noch nicht so der Bringer. Manche Dinge lassen sich aber halt auch nicht remote erledigen, sage ich jetzt mal. Zumindest nicht, wenn man vor einer Kamera stehen muss. Und das hatten wir jetzt schon mal verschoben wegen einer Lockdown-Situation vor Ort. Und jetzt kriegen wir es die Woche wohl noch hin. Aber ja, also ich, wie gesagt, jetzt auch mal wieder das ganze Prozedere, PCR-Tests und so mal wieder gemacht. Das ist für dich wahrscheinlich jetzt, weiß ich nicht, wie das von den Spielen ist für Journalisten. Musstet ihr das auch immer machen bei den Fußballereignissen?
Nee, tatsächlich war es bis jetzt so, dass ich, jetzt muss ich mal überlegen, ich habe, glaube ich, bisher überhaupt erst 5 Tests gemacht
Okay,
insgesamt.
okay.
Ja, also es ist relativ wenig, aber ich bin auch ja fast nur zu Hause.
Ja.
Das Einzige, wo ich jetzt zuletzt einen Test gemacht habe, weil ich in Köln waren ja die Museen offen für Menschen mit positivem Test. Da haben wir dann einen Adventure-Tag gemacht und sind mal ins Museum zur Andy
Mit
Warhol-Ausstellung
negativen
gegangen.
Test
Das
nehme ich
war
mal an,
ganz
also das
cool.
wäre sonst nicht so gut.
Selbstverständlich, ja, aber du musst halt einen offiziellen, ne?
Ja,
Du
ja.
kannst keinen Selbsttest machen,
Ja.
ne? Sondern brauchst einen offiziellen mit der Bestätigung und so weiter. Also du gehst dahin, kriegst einen, du ist es jedenfalls hier im Testcenter gewesen, kriegst einen Test und dann gehst du wieder und kriegst dann so eine Viertelstunde, 20 Minuten später per Mail das Ergebnis und hoffst dann, dass das steht
Dass
negativ.
das
Ja.
passt, ja.
Weil du musst natürlich auch den Slot im Museum vorher buchen.
Ah,
Ja,
ja.
weil da auch ja nur eine bestimmte Zahl von Menschen
Rein darf.
reingehen durfte. Ja, aber wir kriegen ja jetzt den, wie heißt der? Bundestorwarttrainer, nee, Bundeslockdown heißt der, genau.
Ja.
Ja. Das
Bundeslockdown.
ist so ähnlich, aber ganz anders.
Ja, der war auf jeden Fall schon mal erfreulicherweise negativ. Das sind ja auch Dinge, die bei mir nicht als sicher vorausgesetzt werden können, sagen wir mal aus der Erfahrung der Vergangenheit. Aber da scheint auf jeden Fall mal alles zu passen. Und ja, die Woche ist jetzt ein bisschen, ja, vollgepackt, aber irgendwie auch schön, mal wieder so ein bisschen Dinge wie früher machen zu können auch. Nur, wie du schon sagst, diese Woche wird jetzt der Sport etwas weniger im Vordergrund stehen. Insgesamt hat sich das aber sehr positiv verbessert, auch seit letzter Aufnahme nochmal. Ich habe auch am Wochenende mal
Sag
wieder
mal,
30
wir haben
Kilometer
ja das
Lauf
letzte Mal
gemacht.
gar nicht drüber gesprochen. Du hast ja schon wieder eine Dopingprobe gehabt, ne? Also das zeigt ja eigentlich, dass man wieder was von dir erwartet, ne?
Irgendwo bin ich
Normal.
im Radar wieder aufgetaucht. Da haben sie gedacht, der
Genau.
Flieger, also
Im
den gibt
Moment,
es
der
ja
läuft
noch.
noch. Ja.
Der ist ja noch irgendwo macht er noch so ein bisschen Zeug, also was mit ansatzweise mit Sport zu tun
Ist
hat.
ja eigentlich ein gutes Signal.
Ja.
Erstens, man traut dir noch was zu, ja. Zweitens, man denkt an dich, weil es ist ja die einzige Methode, um wenigstens einen Beleg zu haben, dass man sauber arbeitet.
Absolut.
Ja, also im Prinzip ist es gut, aber es war früh, habe ich gelesen.
Boah.
Also für mich wäre das schon gar nichts
Also
gewesen.
ich bin aktuell sehr froh, dass Barbara viel im Homeoffice ist, eigentlich fast ausschließlich im Homeoffice und letzte Woche ja auch schon Urlaub hatte, weil die ist immer, also die hört sowas sofort und ich habe eigentlich eine recht tiefen Schlaf, muss ich sagen. Und das war 6:15 Uhr, 6:20 Uhr rum. Ich muss gestehen, es hat sich eher so traummäßig angefühlt. Das kennt man ja vielleicht mal, dass du was hörst, aber eigentlich denkst, du träumst gerade und ich war eigentlich nur nicht innerlich so gewillt aufzustehen und dann habe ich auch gemerkt, dass Barbara aufgestanden ist und dann kam sie schon wieder ins Schlafzimmer und meinte, das ist für dich, aber das habe ich mir schon gedacht.
Wollte ich mal sagen, welcher Nachbar kommt sonst vorbei um die
Um
Zeit
die
und will einen
Uhrzeit.
Kaffee haben. Ja. Ja, obwohl, geht man ja mal gerne rüber und sagt, ey, ich brauche noch ein Ei für meine Pfannkuchen, sonst sind die irgendwie blöd.
Um die Uhrzeit morgens, genau.
Um die Uhrzeit,
nee, genau. Also ansonsten muss ich gestehen, ich habe wieder dieses angenehme Gefühl der Müdigkeit so ein bisschen, was einfach
mit... Ich habe auch das Gefühl, du hast so ein ganz klein bisschen wieder so Schatten unter den Augen. Ja? Hattest du die letzten Wochen nicht.
Ja, das ist absolut richtig. Ich muss sagen, die zwei Tage seit dem 30er, also gestern und heute, habe ich mich auch extremst träge gefühlt. Das deutet darauf hin, zum einen, dass der 30er nicht so langsam war für meinen derzeitigen Fitnesszustand. Der war jetzt nicht irgendwie mit dem Messer zwischen den Zähnen, aber ich meine, 3,35er Schnitt ist jetzt auch nicht ganz ganz gejoggt. Also es war schon so, dass du das Gefühl hattest, das ist flott, fühlt sich auch gut an. Und alles, was jenseits von Kilometer 26 war, war ja auch erstmal wieder Neuland. Also die letzten Läufe, letzte Woche, vorletzte Woche waren immer so 25, 26 Kilometer. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Und also gestern und heute, boah, also da war eher so ein Rumschleppen, würde ich mal sagen, so vom Feeling beim Laufen. Plus heute Krafttraining. Und wenn du dann reinmarschierst und dann sagst schon, hey, Mucki, Spitzname von meinem Krafttrainer und der Name ist bei ihm Programm, ich fühle mich nicht so super. Irgendwie, ich habe am Wochenende 30er gemacht, so war der alles cool, aber ich bin echt, das hängt mir irgendwie noch drin. Ja, super, das macht gar nichts, weil ich war heute Morgen schon um 5 Uhr hier oder um 5 Uhr ist er von daheim losgefahren und ich habe dein Programm, was ich mir für dich ausgedacht habe, selber schon mal trainiert. Ich muss sagen, ich bin auch durch. Und ich denke mir, ja, super.
Okay, das war jetzt die falsche Antwort, die du hören wolltest.
Ich dachte, wir machen heute so Relaxed-Programm so ein bisschen. Aber
du liegst auf dem Boden und er dehnt dich.
Ne? Also Usain Bolt Warmmachübungen, so wie man das von den, genau, von den Aufwärmplätzen kennt. Der wird einfach durchgedehnt vom Physio.
Eine Stunde. Ne?
Genau. Das war leider nicht der Fall.
Musik Schalt, ne? Ein bisschen.
Genau. Nee, das war leider nicht der Fall, hat aber natürlich trotzdem Bock gemacht und der gute Jan ist auch wieder zurück. Der hatte nämlich noch eine Woche Urlaub nach seiner DFB-Reise oder Maßnahme, die ging ja auch, glaube ich, 10 Tage, meine ich so, um den Dreh rum. Also ja, der war jetzt auch wieder da. Das war auch ganz cool, hat auch gut getan, so ein bisschen die müden Knochen mal ausstreichen zu lassen. Das habe ich ja zuletzt alles in Eigenregie gemacht und jetzt wieder den Luxus eines Profisportlers in Anspruch nehmen können.
Ja, das hat doch was.
Absolut.
Ja, absolut. Ja. Sag mal, nach dem 30er hast du dann jetzt auch richtig dann Muskelkater in Oberschenkeln wieder oder ist das eher so, dass du schon wieder so weit warst, dass es okay war oder merkst du, dass dann halt auch, dass halt einfach dann also dieses lange Stützen und Stützen und Stützen und Stützen wieder was macht?
Tatsächlich nicht in den Oberschenkeln und das überrascht mich, weil ich habe das sonst in der Vergangenheit häufig in den Oberschenkeln gehabt. Ich glaube, dass es daran liegt, dass wir in den letzten Wochen auch natürlich durch die Problematik, dass ich nicht so viel laufen konnte, haben wir halt sehr viel mehr nochmal im Krafttraining gemacht, weil das mit das einzige zwischenzeitliche war, was ich machen konnte. Und da haben wir natürlich auch viel, teilweise Kniebeugen, teilweise so Ausfallschrittkombinationen mit Kettlebells oder wie auch immer gemacht. Also das geht natürlich dann schon spezifisch auf Oberschenkel-Vorderseite. Das nicht. Was echt strange ist, was ich in dieser Form noch nie hatte, ist, ich habe immer wahnsinnig einseitigen Muskelkater und zwar fast immer nur in der rechten Wade, was immer noch dafür spricht, dass die ist inzwischen jetzt wieder, finde ich, gut belastbar, aber wenn ich was Neues mache, beispielsweise unter der Woche dieses Fahrtspiel als, sagen wir mal, so vorsichtigen Temporeiz mal wieder reintasten und dann diesen 30er, wo wir dann einfach sagen, das ist halt mal wieder so eine Stunde 47 oder was das war, laufen am Stück, da merke ich brutal am nächsten Tag jeweils, dass die linke Wade so einen Tonus hat, aber okay ist und die rechte Wade fühlt sich an, als hättest du einbeinig den 30er absolviert, so ungefähr. Solange sich das innerhalb eines Tages wieder erholt, und das war bisher immer der Fall, ist das jetzt, glaube ich, kein Problem. Es zeigt mir eher, dass das für mich einfach eine spezifische Art von Krafttraining ist, die auch wieder nötig ist, um so eine Symmetrie zu erreichen. Also ich mache momentan gar nichts mit Carbon-Schuhen, weil ich zum einen jetzt gerade nicht den, wie soll ich sagen, die große Not habe, in kürzester Zeit wieder fit zu werden, sondern ich will genau mit teilweise die Fahrtspiele auch wieder, wie man es früher gemacht hat, mit dünneren Schuhen laufen, dass man da bewusst diesen Reiz setzt, dass die Wade richtig arbeiten muss und die Fußsohle arbeiten muss, und dass das einfach sehr direkt ist. Und dann mache ich meistens so den Tag danach einfach auch ein bisschen nach Feeling. Also weißt du, das ist mir dann auch ehrlich gesagt wurscht, ob jetzt gestern Morgen war es dann halt, weiß ich nicht, ich habe da gar nicht auf die Uhr geschaut. Ich glaube, den ersten Kilometer bin ich gestern Morgen mit Barbara gelaufen in knapp unter 5 Minuten und irgendwann war ich am Ende dann bei 4:08. Man läuft dann so ein bisschen da rein, aber da gucke ich am Tag danach auch jetzt gar nicht drauf, dass das irgendwie wahnsinnig schnell sein muss. Und dieses Thema Carbon-Schuhe, die werde ich schon irgendwann wieder auspacken, wenn es dann auch so, wie soll ich sagen, in einem festen Plan von Renato ist, wo wir sagen, du hast halt jetzt hier einen 3-Wochen-Plan und da stehen halt 6, 7 wichtige Einheiten drin, wo das Hauptaugenmerk natürlich auch dann darauf liegt, dass du dich in dieser Zwischenzeit maximal gut erholen solltest. Und da hilft natürlich dann zum einen, die Schuhe schneller zu laufen und aber auch wahrscheinlich halt nicht so den krassen Impact zu haben. Aber in der Phase jetzt versuche ich echt, das bewusst ein bisschen noch mitzunehmen, um diese Wade auch aufzubauen und zu fordern. Und bislang ist es eigentlich relativ gut gelungen, glaube ich. Aber ich will auch nicht sagen, also liegt auch dran am, wie gesagt, am Krafttraining. Da machen wir auch echt viel. Ich war heute auch, es braucht dann oft immer einen Satz. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht bis zum Wochenende dieses neue YouTube-Video geschnitten bekommen. Da werden sicherlich auch nochmal einige Übungen drin sein aus den letzten 2-3 Wochen, was wir da gemacht haben. Bei mir ist es oft so, gerade wenn ich jetzt, heute ist Dienstag, der Sonntag war der 30er, gestern habe ich mich schon ziemlich müde gefühlt so von den Beinen, heute Morgen ja wie gesagt auch nicht so frisch, du brauchst dann oft einen Satz von einer neuen Übung, wo du einfach merkst, boah, das machst du jetzt gerade gar nicht für die Muskulatur, sondern erstmal für den Kopf mit der Ansteuerung und so, gerade wenn es darum geht zum Beispiel irgendwelche kleinen Sprünge kombinationsmäßig zu machen, wo halt dann der Fokus ist, wir hatten heute das so, dass zum Beispiel das hintere Bein, also in so einer leichten Schrittstellung, das hintere Bein auf so ein bisschen erhöht gestanden und das Standbein vorne sollte praktisch immer auf so eine Hantelscheibe, die ist ja jetzt nicht so hoch, immer auf die Hantelscheibe springen und wieder runter. Oder anders gesagt, von der Hantelscheibe eigentlich runter und auf die Hantelscheibe hoch. Dabei ist der Fokus das Runterspringen, diese 5 cm tief, also auch mit dem Bein nachgeben, dass ein bisschen auf den Oberschenkel geht, aber kurzer Kontakt, nur auf dem, nicht auf der ganzen, auf dem ganzen Fuß, sondern nur auf dem Vorfuß, schnell wieder auf die Hantelscheibe, da gefühlt eine Gedenksekunde stehen und wieder runter. Hey, den ersten Satz bei 15 Wiederholungen, da war nicht zu erkennen, dass eine von den beiden Bewegungen die schnelle war und die andere die etwas Standphase ist, wo er daneben stand und sie auch das Kinn gekratzt hat und gesagt hat, also ich konnte jetzt nicht kann erkennen, was schnell ist.
Kann mal einer das Kaugummi wieder
wegnehmen? Ja. Da habe ich gesagt, es arbeitet auch gerade im Kopf, dass der Impuls schneller sein soll.
Hallo, schnell, hallo. Ja.
Aber im zweiten klappt das dann oft schon besser und da merkst du dann auch, wie das dann auch richtig funktioniert und wie der Körper das halt auch dann umsetzen kann. Also da muss man ein bisschen geduldig sein. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, es
ja,
macht Bock.
Ich hab dich ja schon ein bisschen gehänselt, ne? Aufgrund deiner Post, ja. Aber es ist ja wirklich auch spannend, ja, dass du über diese Rekonvaleszenzphase jetzt ja wieder in ein regelmäßiges Krafttraining und regelmäßiges, ja, spezifisches Krafttraining reingekommen bist, was du, wenn du ehrlich bist, ja lange nicht gemacht
Letztes Jahr fast gar nicht.
Also in der Systematik gar nicht gemacht hast. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dein Läuferleben nicht kürzer macht, sondern verlängert, ne? Weil das in der Grundkonstellation natürlich erstens Disbalancen aufdeckt.
Auf jeden Fall.
Ja, und einfach einen Gesamtschutz gibt, ne?
Ja.
Und eigentlich müsste auch die Laufposition dadurch nicht schlechter werden. Also gerade in Ermüdung.
Genau, das auch. Das Einzige, was ich, weil du gefragt hast nach dem 30er, was ich ein bisschen gemerkt habe, unabhängig mal von der Wade, was ja irgendwie nachvollziehbar ist, wieso das so ist, das ist, dass ich den unteren Rücken am Tag danach ein bisschen gemerkt habe. Das ist aber auch so eine Anpassung, die an die erinnere ich mich von, sag ich jetzt mal, früher. Jedes Mal, wenn du...
Von früher, sehr schön. Von
vor der Verletzung.
Früher, damals.
Das halt, wenn man eine Phase hat, wo du halt jetzt vielleicht den Fokus auf der Bahn hattest oder wo jetzt Longruns nicht unbedingt jede Woche am Start waren und du dich in eine neue Marathonvorbereitung begeben hast, dann ist es ja schon so, dass man sich da auch, also ich zumindest, ja erstmal rantaste und nicht sofort von 0 auf 40er gehe oder so im Training, sondern dann fängst du halt auch mal wieder an mit einem 25er, 30er, dann machst du vielleicht mal ein paar Wochen 30, 32, dann eine 35 und irgendwann wieder eine 40. Und da merkt man halt einfach, dass die Länge des Laufens, die, wo du zwar auch zu Recht zurückgeschrieben hast, das war jetzt nicht lang, flott, aber nicht lang für einen 30er, dass da einfach, das ist halt was anderes, ob du eine Stunde rennst oder in dem Fall, zwei Stunden waren es jetzt nicht ganz, aber halt diese Stauchung hast. Und ich bin jetzt auch bewusst immer nicht unbedingt diese krassen Tempostrecken gelaufen, wo ich sonst auch diese in der Marathonvorbereitung meine Tempo-Dauerläufe mache, direkt an der Donau, sondern eher im Nabtal. Das ist jetzt nicht ultra bergig, aber wer sich hier auskennt aus den Regensburger Gefilden, wenn man von Goldberg Richtung Kalmünz läuft, da hast du schon mal Pielenhofen einen Stich drin oder so kleinere Hügel oder sowas. Wenn du da drüber rollst, auch beim Runterlaufen rollen lässt, dann ist das halt ein bisschen mehr Impact und das ist einfach auch eine Anpassung, wo man halt am Anfang ein bisschen aufpassen muss, dass sich das in den ersten ein, zwei Tagen widerlegt und dann ist das auch kein Problem. Also ich glaube, Jan heute bei der Behandlung war, nachdem wir uns jetzt 2,5 Wochen nicht gesehen hatten, halbwegs überrascht, dass ich besser beieinander war als zu dem Zeitpunkt, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, bevor er zum DFB aufgebrochen ist. Weil da war das mit der Ferse noch echt akut und
Hammer. Das ist immer, ne? Regenerative Maßnahmen helfen, ne? Und dein Körper ist noch in der Lage, Dinge wieder gerecht zurechtzubiegen.
Absolut,
ja?
Absolut.
Fun Fact, ja, ihr Lieben da draußen, deshalb habe ich ja geschrieben, Philipp hat keinen Longrun gemacht, sondern er ist nur weit gelaufen.
Stimmt.
Ja, Fun Fact, wir sind am Sonntag exakt dieselbe Zeit gelaufen.
Oh, okay.
Ja, weil ich bin nämlich auch Stunde 46 gelaufen. Aber wir könnten jetzt ein Ratespiel draus machen, ja.
Ich sag mal 2 Kilometer weniger.
Fishing for Compliments oder was? Also knappe 16, ja, also gut die Hälfte.
Okay.
Ja,
okay.
Also etwas mehr als die Hälfte, aber mehr nicht so. Das ist halt jetzt gerade mein Grundlagentempo, das ist auch alles in Ordnung so.
Aber Frage, hast du wahrscheinlich schon länger nicht mehr so einen langen Lauf gemacht, oder? Zumindest hast du es mir nicht.
Doch, die Woche davor
erzählt.
Auch.
Okay.
Die Woche davor auch. Ja, also der Unterschied aber war natürlich, dass ich dann anschließend noch 1,5 Stunden Radfahren gegangen bin.
Wow.
Ja, das passiert dann allerdings auch auf extensiver Basis logischerweise, ja. Also um dann nochmal auszurollen. Und da werden die Beine eher einen Hauch lockerer durch. Mhm. Weil dann so ein bisschen so diese Verspanntheit rausgeht, die du heute auch beschreibst, ja, und natürlich
Durchblutung wird weiter angeregt.
Ja, ja, das ist schon ein Unterschied, ja. Gestern Krafttraining, heute wieder laufen. Mhm. Ja. Mhm. Heute dann, was war jetzt nochmal? Dreimal, viermal eine Minute, so war das, genau. Dreimal, viermal eine Minute.
Sehr
aber
gut.
Ist dann mit Pausen und Ein- und Auslaufen auch 11 Kilometer.
Klar.
Dann natürlich in einem anderen Geschwindigkeitsbereich, also da kommst du dann natürlich dann deutlich runter.
Ja.
Ja, aber so mal als Idee, ja, aber auch heute dann noch 1,5 Stunden Radfahren hinten drauf.
Also okay.
Der Spaß hört ja dann nicht auf, ja. Aber man ist dann tatsächlich nicht so fest wie nur nach dem Laufen, ja, weil das kennst du ja auch, wenn du, das ist ja im Prinzip auch ein Fahrtspiel.
Klar.
Ne? Also wenn du ein natürlich. Fahrtspiel machst, das ist nicht ganz so strukturiert ein Fahrtspiel vielleicht, aber das ist halt jetzt ein strukturiertes Fahrtspiel.
Ja.
Wenn du das gemacht hast, ist man ja doch so ein bisschen stiff, ne? In der Beinmuskulatur und so weiter. So, wenn du danach eine Stunde dich aufs Rad setzt, ja, und das nur über Frequenz machst, also nicht drücken, sondern einfach nur Frequenz und ein paar Frequenzsteigerungen oder sowas, dann hat man im Anschluss nachher die halbe Stunde auf dem Sofa verdient. Ach nee, ich wollte sagen, etwas lockere Muskulatur tatsächlich. Ja, weil man muss ja nicht mehr stützen, ja, und man sorgt ja dann weiter für Durchblutung. Also es ist aber ich war auch die halbe Stunde auf dem Sofa noch.
Aber wenn du jetzt sagst, du machst einen Lauf, der bei dir auch 1:45 roundabout ist, den Lauf hast du wahrscheinlich ohne Verpflegung gemacht, oder?
Oder hast du? Nein, tatsächlich war das auch ein Unterschied zu dem Lauf eine Woche davor.
Okay.
Da war das aber als Solo-Laufprogramm.
Okay.
Da habe ich das als Lauf ohne vorher Kohlenhydrate gemacht.
Oh.
Also nicht nüchtern, ja, weil haben wir ja schon mal drüber gesprochen, von nüchtern halte ich nicht so viel,
ja.
Weil das kippt halt sehr schnell um und man regeneriert das sehr viel schwieriger.
Viel schlechter,
ja. Ja, das ist halt nicht ganz ohne. Das sollte man wirklich sehr, sehr, sehr gut überlegen mit jemandem Erfahrenen, der als Trainer sowas schon gemacht hat. Sondern ich mache dann halt keine Kohlenhydrate. Das heißt, ich esse dann morgens Avocado, eine Handvoll Nüsse, Kaffee, weil das halt auch nochmal die Fettverbrennung anschiebt. Ja, und dann musst du aber auch langsam laufen.
Ja.
Da darfst du halt nicht in eine echte Verbrennung reinkommen, dass du Hunger kriegst, weil das ist dann tödlich. Ne? Dann müsstest du Notfallgel oder so mitnehmen.
Ja.
Ne? Aber das war dann vollkommen problemlos. Wenn man dann im Low-Bereich läuft, dann kommt man da schon klar. Ne? Aber jetzt Sonntag, wegen auch der Doppelbelastung mit dem Radfahren hinten drauf, war das jetzt eher orientiert, dass man auch lernt, sich regelmäßig zu versorgen.
Ja.
Ja, also schon mit einer normalen, eher wettkampfgemäßen Esssituation vorher, also vernünftig frühstücken vorher, eine halbe, dreiviertel Stunde warten, ja, vielleicht nochmal einen Schluck mit Kohlenhydraten irgendwie Getränk und dann in der Zeit, ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so lang, ja, aber du musst dann halt schon, was weiß ich, zweimal ein Gel nehmen und dann kommt man da gut durch. Und dann halt nochmal was nehmen, bevor das dann halt aufs Rad geht.
Das wäre ja, nämlich die zweite Frage gewesen, ob du dann für die Zeit auf dem Rad nochmal zwischendurch was zugeführt hast.
Ja, also das ist jetzt nicht als klassischer Koppellauf, das gibt's ja auch viel im Triathlon-Training. Da würde man das dann auch tatsächlich in der richtigen Reihenfolge machen. Also da würde man dann erst Radfahren gehen und dann entweder kurz hart anlaufen, ja, also dass man 2, 3, 4 Kilometer hart anläuft, also in Wettkampftempo oder sogar drunter und dann ein bisschen ausrollen lässt. Oder aber, dass man erst Rad fährt, also zum Beispiel erst lang extensiv Rad fährt und dann nochmal direkt, aber im Anschluss daran eine Dreiviertelstunde läuft. Aber dann würde man sich halt auch entsprechend einer wettkampfgedachten Verpflegung versuchen zu ernähren.
Ja, ich habe bei dem 30er nämlich tatsächlich ganz bewusst nichts zugeführt. Also anders als bei mir das eben in einer spezifischen Marathonvorbereitung der Fall ist, wo du, also wo man das, finde ich, aus verschiedenen Gründen auch macht. Der eine Grund ist natürlich, dass du, wie bei dir, dass man sagt, man möchte diese Wettkampfverpflegungssituation simulieren und im besten Falle auch optimieren. Aber auch, weil man natürlich auch wesentlich besser regeneriert, da kann man, glaube ich, mit vielen Leuten sprechen, aber ich glaube, wenn du währenddessen einfach Kohlenhydrate zuführst, dann hilft es dir nicht nur unterdessen schneller zu laufen, sondern du bist halt auch nicht so, so krass ausgelutscht nach so einer intensiven TDL, Longrun, wie auch immer, Einheit, die Renato ja auch gerne macht. Und das habe ich jetzt aber in der Phase momentan bewusst nicht gemacht. Zum einen ist es momentan ja noch nicht so warm, dass du jetzt unbedingt Flüssigkeit zuführen müsstest. Ich sage aber hier, um mal Ralf zu zitieren, don't do this at home, ich rede jetzt gerade von 30 Kilometern in meinem Tempo. Das kann man jetzt nicht pauschalisieren auf jeden 30-Kilometer-Lauf, weil natürlich, je langsamer man das läuft, desto länger ist man logischerweise unterwegs und das macht ja dann schon erheblich viel mehr aus. Bei mir Stunde 47 ist jetzt auch schon so ein Ding, wo ich sage, roundabout 2 Stunden finde ich noch machbar. Also klar, fühlst du dich jetzt dann logischerweise auf der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel, Viertel nicht mehr so taufrisch, das ist ja klar, weil du verlierst trotzdem, auch wenn es draußen und Sonntag war recht frisch, was hat es da gehabt, 5 Grad vielleicht, du verlierst ja trotzdem Flüssigkeit, weil du schwitzt und ja nichts zuführst. Du fühlst dich natürlich dementsprechend hinten raus schon einfach müder und leerer und deswegen ist auch wichtig, dass man an so einem Tag danach auch wirklich extrem nochmal viel trinkt. Also ich hab danach ein Level, nee, es war gar kein Level X, aber von Wolfgang Pfeil so ein Protein-Drink quasi, was er mir für die Verletzungsregeneration gemacht hat oder hat machen lassen, den getrunken, dann glaube ich direkt noch 1 Liter Wasser, dann zu Hause wieder irgendwie ein Smoothie und dann nochmal, glaube nochmal 1 Liter Wasser. Also man merkt schon, dass du auch viel, man kann sich ja vorher nachher wiegen.
Du zerstörst natürlich jetzt gerade auch mein Weltbild, ne? Ich dachte, in Bayern säuft man nur Weizen am Sonntag.
Also das habe ich jetzt hier mal ausgespart, damit die Leute nicht so ein schlechtes Bild bekommen. Nee, fang weg. Ich hab, und das
wobei, ist, wobei ja tatsächlich das alkoholfrei, ja, auch alkoholfreies Bier ist ja tatsächlich wirklich gut für die Regeneration.
Auf jeden Fall. Ne? Also ja. Ohne, dass ich jetzt hier Werbung machen will für einen neuen Partner, aber ich habe mich inzwischen schon, weil ich natürlich jetzt auch eine hohe Verfügbarkeit habe und nicht das extra holen muss, ja, an das Alkoholfreie von Erdinger, da kann ich mich gewöhnen. Ja. Also das ist so, ja, ich könnte jetzt ein Wasser trinken oder ich trinke jetzt ein Radler alkoholfrei, dann ist das jetzt immer eins griffbereit im Kühlschrank, das ist schon angenehm.
Und wenn man so morgens um 9:45 sagt, Schatz, bring mir mal ein Bier mit, klingt erst so an, erst ein bisschen komisch. Ne?
Das ist dann schon ein bisschen strange.
Da hat man normalerweise schon die nächste Stufe erreicht.
Ja,
aber das mit dem Trinken ist natürlich tatsächlich so ein Ding, eben auch mit Mineralien.
Absolut.
Also da achte ich dann bei solchen Sachen halt auch drauf. wie du sagst, vor allen Dingen bin ich beide Male drinnen Rad gefahren, weil das Wetter hier ausnahmsweise mal, also es war halt einfach zu kalt. Ja. Und da schwitzt man halt, also ich jedenfalls, deutlich mehr. Mhm. Das geht aber sehr vielen Leuten so, weil du kein Fahrtwind hast.
Ja, ne? Ja, ja.
Und du verlierst halt viel mehr Flüssigkeit.
Ja.
Ja, und da musst du wirklich aufpassen, also gerade was Mineralien angeht, ja, weil das geht dann halt echt dahin, ja. Das merkst du aber spätestens 2-3 Tage später, wenn du das nicht richtig nachgearbeitet hast, ja, dann bist du vollkommen im Eimer, ja. Das, dann fängt das an, ne, mit schlecht schlafen und diesem ganzen Kram.
Genau.
Ja? Und dann bist du auch schon an der Grenze.
Also ich habe da auch drauf geachtet oder habe auch gemerkt, dass ich, wir waren dann so gegen Mittag wieder zurück, weil wir haben uns quasi dort im, Barbara und ich haben uns im Nabtal getroffen, sie ist von zu Hause aus losgelaufen und sind zusammen zurück, wann waren wir wieder zurück? Gegen Mittag vielleicht. Und dann irgendwie halt Mittag was gegessen, getrunken, ich glaube, ich habe auch eine Stunde geschlafen und dann meinte sie aber auch am Nachmittag, hast du schon genug getrunken? Und ich so, ja, also ich habe bestimmt nach dem Laufen direkt 1,5 Liter dann nochmal zum Mittagessen, weil sie meinte auch, dass meine Augen, also die Augen so eingefallen gewesen wären quasi so ein bisschen, da habe ich auch gesagt, ich konnte jetzt direkt danach nicht noch mehr trinken, aber das ist wirklich was man nicht unterschätzen sollte, beziehungsweise sicherlich ein bisschen typabhängig auch. Also es gibt sicherlich Leute, die verlieren mehr Flüssigkeit und es gibt welche, die weniger Flüssigkeit beim Sport oder generell verlieren. Ich gehöre eher zu denen, die viel Flüssigkeit verlieren und gerade im Sommer ist das ja auch einer der Gründe, weshalb ich vor allem die intensiveren Tempo und Longrun und was weiß ich was Einheiten extrem früh mache. Also ich bin jetzt auch nicht der geborene Frühaufsteher, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich bin jetzt nicht der, also das ist eher Barbara, die gefühlt um 5 aus dem Bett springt und sagt, ja, super, schöner Tag. Ich bin dann eher so 5-mal snoozen und denke mir, wirklich, jetzt aufstehen. Aber es ist eine Notwendigkeit, um intensive Trainingseinheiten in der Marathonvorbereitung durchziehen zu können, weil sonst die Regeneration so viel länger dauert nach solchen Einheiten und halt die Einheiten dadurch auch sehr viel härter werden, weil es ist ja natürlich ein Unterschied, ob du dann halt, sagen wir mal, wenn ich um 5 aufstehe, dann um 7 irgendwo unten an der Donau stehe, ready for takeoff sozusagen und halt um 9 durch bin mit dem Programm im weitesten Sinne oder ob du halt erst um 9 beginnst und dann bis 11 ist im Sommer halt schon richtig heiß teilweise. Das ist.
Ja, bei euch in diesem Wüstenklima ist das natürlich noch viel krasser als hier.
Es ist, ich wollte gerade sagen, es ist im Winter im extrem kalt und im Sommer im extrem heiß.
Ja, das ist das klassische, ist das jetzt eigentlich
kontinentales Klima? Kontinentales Klima, oder sagt man ja, da noch, wenn ich das richtig so, ne? In Erinnerung habe?
So, ja, genau. wo du gerade schon zweimal Naab gesagt hast, ja, ich überlege jetzt schon wieder, ich habe es schon wieder vergessen, wie dieser Flussreim heißt, ja, weil das, da mussten wir uns ja richtigerweise auch die Korrekturen anhören. Aber was du sagst wegen des frühen Aufstehens, ich habe auch das Gefühl, Männer können das schwerer. Ja, weil ich sehe relativ viele Frauen morgens joggen, aber vielleicht ist das halt auch einfach nur, weil die dann halt mit den Kids irgendwie aufstehen und das nutzen, um morgens dann zu laufen. Ja, für mich ist das ja auch gar nichts.
Ja, ja,
ich komme ganz schwer in die Pötte morgens. Ja, das ist.
Ich habe hier nochmal den.
Am Sonntag bin ich schon für meine Verhältnisse sehr früh gelaufen. Da war es, glaube ich, 9:30, ja, weil ich dann über den Tag noch ein paar andere Sachen auf dem Schirm hatte. Weil du musst ja dann bist erst laufen, dann nochmal Radfahren. Das sind dann schon ein paar Stunden, ne?
Ja,
die dann einfach weg sind. Ja.
Ich habe hier
nochmal nachgeguckt.
Ja, ich habe nachgeschaut, weil auf Apple, bei Apple Podcast oder beim Podcast-Player von Apple kann man ja bewerten und auch Kommentare hinterlassen. Und die Gute, wie heißt sie denn hier? Anja hat hier kommentiert, am 26. März hat es uns geholfen, weil wir so am Schwimmen waren, im wahrsten Sinne des Wortes. Isa Iller Inn fließen zu der Donau hin, Altmühl, Naab und Regen fließen ihr entgegen. Und genau diesen Spruch haben wir gemeint und nicht
hätte
gewusst.
Hätte mir jetzt schon gefehlt. Ja? Ich hätte jetzt schon eben gesagt, Iller, Naab und Regen fließen ihr entgegen. Da wäre es schon wieder vorbei gewesen. Also wir sind jetzt noch nicht mal bei 3 Plus angekommen,
nee.
In Heimatkunde, ja, sondern wir sind immer noch bei 3 Minus.
Und
ja.
Letzte Woche haben wir den nächsten Bock geschossen. Da hat uns der gute Benedikt und andere auch noch, aber unter anderem der Benedikt per Mail und auch auf Instagram, müsste ich jetzt nachschauen, haben wir direkt hier unseren Fauxpas vorgehalten bekommen. Ja, zu Recht.
Aber ich möchte, bevor wir zu Kreuze kriechen, ja, möchte ich direkt, ja, unsere Entschuldigung anbringen.
Ja.
Es war das Wochenende, ja, es war the one and only weekend, ja. Immer noch die Number One in unserer All-Time-Episoden-Frequenz, ja, das Wahnsinns-Valencia-Wochenende.
Ja, das ist richtig. Ja,
dass wir da mal schnöde Weltrekorde vergessen, ja, sei uns bitte
das
mal.
Das kann mal passieren, also.
Verziehen.
Das wollte gerade sagen.
Dass du das nicht mitgekriegt hast, das mal sowieso. Ja, da warst du, ich glaube, du warst noch im Zoll.
Ja, ich war noch kurz
du
vor.
Du warst noch gar nicht da, du warst noch im Zoll.
Pünktlich vorm Rennen noch gerade erst am Ankommen gewesen.
Du hast noch nach deiner Verpflegungstüte gesucht und die Nadeln für deine Startnummer. Ja.
Nein, also ist natürlich vollkommen richtig, da habe ich auch Quatsch geredet. Es ist natürlich nicht der Weltrekord der Männer im Halbmarathon, ist nicht mehr aus Kopenhagen, sondern der wurde natürlich im vergangenen Dezember in Valencia verbessert und da waren vier Athleten direkt unter der alten Marke. Das vielleicht mal als Ergänzung. Aber ich sag mal so, wir schneiden hier wenig. Und das Gute ist ja auch, dass wir so eine informierte Zuhörerschaft haben. Das freut uns ja auch, dass wir auf unsere eigenen Fehler hingewiesen werden. Ich glaube, wir sollten das öfters mal jetzt mit Absicht Fehler einbauen, um zu gucken, wem es auffällt.
Wir haben so schon genug. Ja, unser kerngesundes Dreiviertelwissen, ja, das wird aber immer mit so einer Inbrunst der Überzeugung vorgebracht. Ja, also das ist das Entscheidende.
Absolut, das denke ich doch auch. Also insofern, vielen Dank für die Hinweise. Das nehmen wir natürlich auch immer sehr wohlwollend auf und freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr da was besser wisst. Das kommt ja auch in der Vergangenheit, kam das ja schon ein oder das andere Mal vor und freut uns natürlich. Ja, ich.
Ja, in dem Zusammenhang könnte man ja eigentlich, glaube ich, in der Mail von Benedikt war ja noch eine andere Frage. Denn, also wenn er uns schon so nett darauf hinweist, wie es richtig heißt, hat er ja eine Anmerkung gemacht zu dem, sagen wir mal, zwischenmenschlichen Beziehungen.
Genau.
Sowohl auf deiner Ebene als auch auf meiner Ebene.
Richtig.
Dann kannst du das ja vielleicht anhand des Wochenendes in Valencia nochmal klarziehen, wie das so läuft, so zwischen euch Leuten. Wie viele Leute kennst du wirklich gut? Wie viele würden dir sofort die Schnürsenkel aufmachen und welchen Leuten würdest du halt eine Sicherheitsnadel hinten in den Rücken stechen oder wer hilft sich untereinander? Das ist ja eigentlich eine spannende Frage, ja, weil letztlich ist es ja eine Einzelsportart. Ja,
ja genau. Also
und ansonsten, du hast schon mal gesagt, so bei Marathonläufern ist es anders geworden als auf der Bahn, ne? Mehr Respekt füreinander, hast du zumindest mal behauptet. Ja?
Finde ich schon eigentlich. Also ich hatte schon manchmal den Eindruck, dass es vielleicht, aber ist natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung, dass es manchmal auf der Bahn vielleicht schon noch ein bisschen ruppiger zugeht, so oder ja, kann man ja wahrscheinlich nicht pauschalisieren, aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass es zumindest im Wechsel zur Straße eher entspannter geworden ist, gerade auch was den das gegenseitige Verständnis, glaube ich, nochmal macht, was jeder, also man weiß ja, was, wenn jemand anders besser ist oder der muss ja dann, also offensichtlich, das fällt einem Marathon gerade ja nicht in Schoß, sondern das ist einfach nochmal eine extreme Arbeitsdisziplin und das heißt, wenn da jemand erfolgreich ist, dann macht er offensichtlich vieles richtig und ist dafür auch fleißig. Es gibt, glaube ich, keinen Marathonläufer, der mit zweimal Training in der Woche und riesig viel Talent irgendwo gut abschneidet. Sowas funktioniert hier einfach nicht. Also Talent ist sicherlich wahnsinnig hilfreich, aber gerade im Marathonbereich ist es ja auch so, dass da wahnsinnig viel und diszipliniert über einen längeren Zeitraum gearbeitet werden muss. Insofern geht es zumindest mir so, dass man für gute Leistungen, die da auch von den Konkurrenten sozusagen abgeliefert werden, da immer auch großen Respekt für hat. Und ich schätze mal, dass das bei vielen auch so ist. Zumindest habe ich das so kennengelernt. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass man da mit jedem Best Friends ist, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich wie im echten Leben auch oder vielleicht auch im Arbeitsleben, sag ich jetzt mal, dass man jetzt auch Kollegen hat, die mag man halt gern und es gibt Kollegen, die mag man vielleicht weniger gern, aber man kann sich halt auch nicht aus dem Weg gehen, weil man trifft sich halt am Arbeitsplatz oder bei unserem Arbeitsplatz an Startlinien oder in Trainingslagern und da gibt's natürlich auch Leute, die mag man jetzt vielleicht weniger, weil man halt auch vom jetzt nicht nur aus der sportlichen Konkurrenzsituation raus, sondern einfach, wo man sagt, da menschlich ist man irgendwie jetzt einfach anders gepolt so ein bisschen. Das ist aber ja, glaube ich, auch nichts Schlimmes, sondern eher was ganz Normales. Und dann gibt es natürlich Leute, mit denen man gut auskommt. Und es gibt auch Leute, mit denen man wirklich extrem gut befreundet ist. Ich überlege gerade, kann ich das vorlesen? Wahrscheinlich bis Freitag ist das eh dann schon safe. Also ich habe heute von Tadese Abraham zum Beispiel, dem Schweizer Marathon-Rekordhalter, eine WhatsApp bekommen. Im Zuge meines Verzichts auf meinen Startplatz, aufgrund der Verletzung in Hamburg, ist ja ein Platz frei geworden. Und er hatte mich, das hat jetzt nichts mit meiner Absage zu tun gehabt, aber er hatte mich zufällig zeitgleich aus Äthiopien damals kontaktiert, wo er noch im Trainingslager war, dass dass das Schweizer Rennen irgendwie abgesagt wurde und er jetzt so ein bisschen schwierige Situationen hat und ob ich da was machen könnte. Und ich habe ihm gesagt, wie allen anderen zu dem Zeitpunkt, ich habe da jetzt nicht so viel Spielraum, da irgendwas zu beeinflussen. Wenn das jetzt normaler Marathon wie sonst wäre, sicherlich ja. Aber ich kann ihm das sicherlich mal vorbringen bei den Leuten und habe da ja einen direkten Draht. Und dann ist sein Name da zumindest mal irgendwo platziert. Und er hat mir 2 Tage zurückgeschrieben, eine ganz, ganz, ganz nette WhatsApp-Sprachnachricht, dass er sich da wahnsinnig drüber gefreut hat, weil er hat jetzt eine Mail bekommen, er kann da starten und ja, dass ich ein guter Freund bin und sowas und dass das hier nicht selbstverständlich ist, dass man das für Konkurrent macht, was ich jetzt zwar nicht so sehe, weil ich denke mir, also was tut mir das, wenn ich da jetzt versuche, ein gutes Wort für jemand anders einzulegen. Und tatsächlich musste er mir jetzt aber heute Morgen, er hat mir heute Morgen geschrieben um 8:30, dass er hat nämlich am, ich glaube, vergangenen Wochenende oder vorletztes Wochenende, wo dieses Schweizer Rennen nachgeholt wurde, gepaced, auch noch einen Kollegen zu einer neuen Bestzeit, ein Schweizer, und hat sich jetzt aber wohl im Training am Adduktor verletzt und kann jetzt am Wochenende nicht laufen. Und mir ist er der 0,0 Rechenschaft schuldig, muss mir gar nichts schreiben. Also das ist ja, ich habe gemacht, was ich konnte, er hat den Startplatz bekommen, es freut mich mega für ihn. Er muss mir jetzt nicht persönlich das irgendwie absagen, aber er hat mir heute Morgen geschrieben und hat geschrieben, dass er sich sehr freut, dass er jetzt über sozialen Medien ja verfolgt hat, dass es mir besser geht, dass ich wieder anfangen kann zu trainieren und er mir die Daumen drückt, wieder schnell in Form zu kommen und in der zweiten Jahreshälfte dann auch noch bei Rennen vielleicht wieder eingreifen zu können. Und er wollte es mir jetzt persönlich noch sagen, dass er am Wochenende leider nicht starten kann, weil er sich am Adduktor verletzt hat und trotzdem sich da nochmal ausdrücklich dafür bedanken, dass ich das irgendwie mit, sagen wir mal, zumindest mit beeinflusst habe, wie auch immer. Und ja, er wünscht mir alles Gute und er freut sich, wenn wir uns mal wieder irgendwo im Trainingslager oder an der Startlinie sehen. Und das ist was, das würde ich jetzt schon eher als auf jeden Fall sehr kollegial sehen, sage ich jetzt mal. Also wie gesagt, auch über natürlich auch über Ländergrenzen hinaus, da denken, glaube ich, die wenigsten Sportler so, dass wir sind die Deutschen und das sind die Schweizer und das sind die, keine Ahnung, Italiener, sondern man ist ja erstmal in erster Linie Athlet und das andere sind auch Athleten und man lernt natürlich im Zuge seiner Laufbahn auch, ich muss sagen, vor allem durch die Trainingslager, finde ich, an, vor allem je entlegener die Orte sind, desto mehr schweißt einen das dann irgendwie zusammen, weil man da in so einer abgelegenen Bubble lebt, wo da halt 20 Leute aus Europa irgendwo rumrennen halt, wie Verrückte, lernt man natürlich Leute auch kennen.
Wo keiner weiß, was das ist, was da auf dem Buffet steht.
Oder ob im nächsten Busch eine Hyäne ist oder, nee, keine Ahnung. Nein, also das schweißt sicherlich sehr zusammen und ja, da, also Tade ist sicherlich ein Beispiel dafür, mit jemandem, den ich sehr, sehr mag und sehr schätze und oder wahrscheinlich auch ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruht aus der Vergangenheit raus. Und genau, also das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, aber klar, gibt auch Leute, wo man jetzt sagt, ja gut, sind die halt auch in Kenia, muss ich jetzt aber nicht mehr trainieren und das hat in allererster Linie meistens halt einfach menschliche Aspekte, wo man halt einfach merkt, man kommt mit dem halt nicht so gut aus. Das ist, glaube ich, bei den wenigsten jetzt aus einer Konkurrenzsituation rausgetriggert sozusagen. Gibt es vielleicht auch andere, bei mir jetzt eher nicht. Das bei mir, ich trainiere auch mit Leuten, die schneller sind als ich, also da habe ich jetzt keine Ego Probleme oder irgendwie sowas, also wo ich dann sage, da ist jemand, also da fühle ich mich aber dann nicht so gut, wenn andere Leute da besser sind. Also
das, ja gut, das funktioniert ja mal in Kenia sowieso nicht, ne? Weil da stehen halt 50 Mann, wenn du da alle rauslassen würdest, die schneller sind als du, dann bist du alleine.
Kannst
du
alleine trainieren. Dazu gibt es auch noch eine geile Anekdote von einem anderen Schweizer Läufer, den ich sehr gerne mag, den ich tatsächlich in Kenia kennengelernt habe, den Patrick Wägeli. Der ist Bestzeit gelaufen in Dresden auch kürzlich. 2:13 noch was, das ist die genaue Zeit nicht, auf jeden Fall auch für ihn nochmal eine sehr, sehr gute Bestzeit. Und der ist Landwirt im Hauptberuf, schätze ich mal. Patrick, melde dich gerne, falls ich dir Unrecht tue. Aber er ist natürlich ein sehr guter Marathonläufer, keine Frage, aber er arbeitet praktisch auch, ich glaube, am elterlichen Hof oder vielleicht hat er ihn auch übernommen, da bin ich jetzt überfragt.
Das ist auch kein Job, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo man im Homeoffice sitzt. Nee,
also der hat natürlich schon die Freiheit, dass er dann irgendwie, wahrscheinlich machen das schon irgendwie zusammen, vielleicht noch mit den Eltern oder wie immer, dass er öfters mal im Winter auch mal in Kenia war. Jetzt natürlich dieses Corona-Winter jetzt nicht, aber wir kennen uns aus Kenia und ich glaube sowohl 2 2019 als auch 2020 hatten wir längere Zeit, waren wir gemeinsam in Kenia auch im gleichen Camp. Also sehr angenehmer Typ auf jeden Fall und mega korrekt, so wie eigentlich alle Schweizer, die ich kenne, muss ich sagen. Und dann hat er einen geilen Namen auf Instagram, muss man sagen. Er heißt Fastest Farmer, was natürlich total passt zu seiner DNA und was er natürlich kombiniert. Also einerseits Landwirt da sein, andererseits aber auch sehr guter Läufer. Und damit haben wir ihn aber beim Kennenlernen so ein bisschen in Kenia dann schon aufgezogen, weil wir gesagt haben, das ist mutig hierzulande, sich Fastest Farmer zu nennen.
Das stimmt allerdings, ja.
Weil gefühlt jeder Kenianer hier, oder sagen wir, sehr viele kenianische Läufer natürlich auch irgendwo Farmer sind, weil die halt irgendwie ein paar Kühe haben oder irgendwelche Felder noch familiär irgendwie bewirtschaften oder so. Das war immer sehr witzig. Also ja, also da gibt es zumindest aus den läuferischen Sicht, glaube ich, kann man sagen, wie das halt oft so ist, solche und solche Situationen. Es gibt natürlich auch, dazu würde ich mich jetzt nicht so sehr zählen, auch Einzelgängertypen, die werde ich jetzt namentlich hier nicht jetzt nennen. Ich will ja niemanden hier irgendwie komisch in ein komisches Licht stellen. Das ist ja auch deren gutes Recht, dass man vielleicht sagt, man möchte lieber für sich sein und sein eigenes Ding machen und nicht so viel mit anderen Leuten zu tun haben. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Die gibt es sicherlich auch. Aber da bin ich jetzt, glaube ich, eher nicht so. Wobei man muss auch sagen, es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt einem Team angehörst. Und da gibt es in der Vergangenheit oder gab es in der Vergangenheit, da brauchen wir vielleicht auch keinen Hehl drum machen, vielleicht auch so eine Art Konkurrenzdenken, Konkurrenzkampf, wenn es natürlich gute Laufteams, Laufclubs gibt untereinander, dass dann vielleicht das eine Team, selbst wenn man an der gleichen Location war, jetzt nicht unbedingt alles mit dem anderen Team trainiert hat, liegt vielleicht dann auch manchmal in der Natur der Dinge. Und dann gibt es wieder jetzt Leute, die jetzt, sagen wir mal, sportlich, das muss man natürlich schon sagen, durch meinen Weggang aus Regensburg bin ich jetzt sportlich natürlich schon ein bisschen mehr Einzelgänger geworden, wenn man so will, was Training anbelangt, also zumindest punktuell, also mein Training hier vor Ort gestalte ich schon zu sehr großen Teilen alleine und die, wie soll ich sagen, Trainingsgemeinschaft, die bildet sich halt oft eher in Trainingslagern, wenn man dann mit Leuten zusammen trainiert, die auch bei Renato trainieren, und das ist dann halt mal der Sondere, das ist halt, sind halt mal auch andere Leute in Kenia, natürlich auch viele Kenianer, und da gibt's nie auch Leute, die du vorher noch nicht kanntest oder so, nie irgendeinen, der sagt, den habe ich das erste Mal gesehen, ich möchte ihn jetzt nicht dabei haben. Also auch bei den Kenianern, wo man ja sagen könnte, die sind ja auf einem nochmal komplett anderen Level, also ein Eric Kiptanui oder so, Josphat Boyd, solche Leute, die sind da auch total relaxed vor oder nach so einer Session und kommen daher und so, ja, hast ein gutes Training gehabt, ja, und ich denke mir halt, ich war halt ungefähr 5 Minuten hinter euch, aber ich hatte ein gutes Training heute. Wir haben uns halt nur am Start gesehen, aber okay.
Okay, da könnte man natürlich noch meinen, okay, das Bleichgesicht ist uns sowieso nicht gefährlich, ja, so ja. Nach dem Motto, ja.
Aber das sind wirklich alles immer, habe ich bisher zumindest sehr viel mehr gute Erfahrungen als schlechte Erfahrungen glücklicherweise machen
dürfen. Ja, ich habe das ja schon mal erzählt, beim Triathlon, also in dem Altersklassenbereich, ist das ja nochmal was anderes, weil wenn es vorne um den Profibereich geht, um Geld und so weiter, da gelten ja auch einfach nochmal andere Regeln, was jetzt einfach das Gewinnen wollen müssen, wie auch immer angeht. Aber im Altersgruppenbereich ist es ja im Prinzip genauso wie bei den Marathon- und Laufveranstaltungen auch. Also für mich gibt es ja keinen Grund, warum man jetzt einen Athleten irgendwie schubsen oder keine Ahnung, irgendwas machen sollte, ja, weil wofür bitte ganz genau nochmal, ja. Und das ist beim Triathlon wirklich schräg, ja. Du stehst da vorne, alle sind so ein bisschen nervös, ja. Also schwimmen, hast halt diese Gummihaut an und hilfst dem einen oder anderen noch da reinzukommen, weil die Dinger sind halt eng, ja, und es ist nicht so einfach, die anzuziehen, weil die muss man halt richtig hochziehen, sonst passen die nicht oben oder man wird erwürgt oder keine Ahnung, ja. Oder die Leute kriegen den Reißverschluss nicht zu, weil sie sich nicht so bewegen. Also, ne, alles freundlich, ja. Der eine verliert schon gleich seine Bademütze, ja, und alles, was du dir denken kannst, ja. Da wird sich auch geholfen, ja, bis der Startschuss ertönt. Dann springt man ins Wasser und irgendwie hat man das Gefühl, dass irgendeine unhörbare Zauberstimme sagt, ab sofort darfst du dem anderen voll auf den Kopf hauen und treten und schuppen und da denkst du auch, Leute, was ist mit euch los? Ja. Nicht ihr seid hier der Rettungsschwimmer, sondern ich.
Ja.
Ja, also hört auf, mich zu schlagen,
ja.
Weil sonst ich ziehe euch einfach unter Wasser. Ja, also aufhören jetzt. Ja, also das ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr schräg. Ja, also das und das, da denkst du dann halt auch, ey, what ist eigentlich mit euch los? Ja, und sagen wir mal, so eine Grundaggressivität, ist auch auf dem Rad dabei. Ja, also, weil da, ne, da sind halt viele gestresst, ja, weil das geht halt ja dann schon mal schneller zu, einfach mehr Leute, viele sind nicht gewohnt, in der Gruppe zu fahren. Ja, dann ist natürlich immer das Thema Windschatten, ja, blocke ich jetzt einen, dass der nicht schneller weiterfahren kann oder lutscht einer die ganze Zeit hinter mir oder so. Also das sind immer so Geschichten, wo sich, also da muss man natürlich auch schon sagen, ja, vor allen Dingen Männer im mittleren Alter wirklich scheiße benehmen können. Ja, das ist gar keine Frage. Aber ich habe auch eine wirklich sehr schöne Erfahrung. Es war eine Kleinigkeit im Prinzip, aber trotzdem eine schöne Erfahrung. Ja, bin halt aufs Rad gestiegen bei meiner vorletzten Halbdistanz. Und ich habe halt eine Flasche hinter dem Sattel. Mhm. Und die habe ich mir beim Aufsteigen runtergehauen und habe das gar nicht so gemerkt. Ja, ich habe gemerkt, dass ich die touchiert hatte, aber ich habe nicht gemerkt, dass die dann rausgefluppt ist. Ja. Ja. Ist auch nicht kriegsentscheidend, weil unterwegs kriegst du halt dann eben auch Flaschen und hinten ist da Wasser drin. Ne? Also die Verpflegung hast du dann halt vorne irgendwo. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ja, irgendwo in 10 Kilometern kommt eine Verpflegungsstelle, holst du dir eine Flasche, steckst dir da rein, alles gut. Und nach 3 Minuten, ja, kommt einer neben mich gefahren und sagt, hier ist deine Flasche.
Ach, krass.
Ja, da hatte der war wahrscheinlich noch nicht ganz aufgestiegen und hat der die einfach aufgesammelt, hat die sich in, und das ist ja jetzt nicht so ein Radtrikot, wo du hinten mal, ne, so wie man das halt bei den großen Radfahrten sieht, wo dann einer da 6 Flaschen hinten hat, sondern das ist ein Triathlonanzug an, der ist eng. Ja, der hat die Flasche einfach in die Hand genommen, ist hinter mir hergefahren, ja, und hat gesagt, hier ist deine Flasche, ja. Also fand ich dann auch mal sehr, sehr cool.
Mega stark.
Es relativiert sich dann, sobald dann die Leute auf der Laufstrecke sind, weil dann alle so tot schon sind im Age-Grupper-Bereich. Weißt du? Da ist man dann wieder nett zueinander. Ja, also so Situationen, wie du das geschildert hast, dass dann irgendwie da die Panik ausbricht, weil der nächste Verpflegungspunkt kommt oder so. Das ist dann eher nicht so, sondern da weiß jeder, okay, lass uns mal kurz anhalten, ne, und mal in Ruhe trinken. Ja. Das ist mehr wert, als sich jetzt das Zeug irgendwie über den Kopf zu schütten und nichts in den Mund zu kriegen.
Mund zu bekommen.
Also das macht dann halt eigentlich nur noch halb so viel Sinn. Ne? Aber auf der Bahn ist es ja schon so, da fliegen ja sofort die Ellenbogen. Ne? Also selbst bei 10.000, ja. Ja, es geht ja sofort los. Ja, ist dann nach dem Rennen wieder okay? Also ich meine ja auch, dass man in Spikes reinläuft oder dass einer einem hinten reinrennt oder so. Jetzt unterstellst du ja erstmal keinem Absicht, weil du bist ja dann auch als derjenige, der vielleicht jemand anderen tritt, immer in der Gefahr, sofort zu stürzen. Ja, weil das ja in der Geschwindigkeit eine kleine Bewegung seitlich und du liegst auf der Nase. Ja, oder hast du da auch mal Leute gehabt, wo du gedacht hast, ne, das ist schon ein bisschen systematisch, was der da macht?
Also ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube, gerade auf der Bahn, da gab es natürlich schon öfters heikle Szenen, wie du schon sagst, dass jemand mit den Spikes dir in deine Spikes oder in die Ferse tritt. Also da geht man natürlich immer mal davon aus, dass es nicht absichtlich ist, aber kann man tatsächlich nicht pauschalisieren. Es gibt auch Leute, die, muss man sagen, haben halt jetzt nicht so, können Rennen nicht so gut lesen, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, ohne dass ich da jemanden zu sehr disse. Und meinen halt, es ist super smart, immer auf
Bahn... Jetzt möchte ich Namen wissen.
Auf Bahn 1, der ist nicht mehr aktiv, aber mit dem hatte ich mal einen sehr verbale Auseinandersetzung im Ziel.
Ah, im Ziel, ich dachte während des Rennens.
Ja, während des Rennens auch, da habe ich schon gemeint, ich habe gewisse Schimpfworte verwendet, was man eigentlich auch nicht machen darf, aber wo ich auch dachte, was ist mit dir nicht richtig, Junge? Das war schon an der Startsituation heikel, also dass da natürlich viel geschoben und so, das ist halt bei der Bahn oft so, vor allem bei den Männern, aber also ich bin halt fast gestürzt, weil von hinten plötzlich jemand einen, wenn du halt im Weg für ihn vermeintlich im Weg bist, aber das ist ja immer eine relative Sache. Derjenige, der vorne ist, hat ja keine Augen im Hinterkopf, also dann startet er halt schneller oder was auch immer. Und da habe ich auch mal gedacht, Kollege, geht's noch? Also da ist halt dann kein Platz. Tut mir halt leid, aber oder wer auf Bahn 1 mal sich einkesseln lässt, natürlich ist auf Bahn 1 innen kürzer, das ist mir schon klar, nur irgendwann geht's halt zur Sache, das heißt, man sollte zu einem gewissen Zeitpunkt dann eher da sein, dass man auch reagieren kann und das ist halt manchmal dann vielleicht auf Bahn 1 außen, wenn du dann meinst, du sparst dir halt wirklich jeden Zentimeter, das ist dein gutes Recht. Wenn du aber dann halt immer noch innen bist, weil von außen nach und nach die Leute halt, dann kannst du jetzt nicht einfach da einen Blinker setzen und rausziehen, weil dann ist das halt auch oft mit einer gewissen Kollisionsgefahr verbunden und da gibt's halt auch so Spezialisten, wo du halt denkst, ja, das ist jetzt so Rowdy-Style, das ist jetzt nicht so angesehen, sage ich jetzt mal. Also da gibt's dann schon so brachiale Leute, wo du dann halt auch entweder den anderen gefährdest oder dich selber gefährdest, dass du in irgendeinen Sturz verwickelt wirst. Und das ist jetzt nicht so cool und das sorgt natürlich auch dann gerne mal für gewissen Diskussionsbedarf auch im Nachgang, sage ich jetzt mal. Aber in der Regel geht man natürlich davon aus, dass man das nicht mit Absicht macht. Wenn dann auch sofort irgendwie ein sorry, oder das, sowas kannst du, finde ich, unter einem Rennen schon noch sagen, wenn es jetzt nicht gerade im Vollsprint ist, dann ist auch gut.
Ja, manchmal reicht ja, wenn du einfach die Hand hebst, ne, und sagst hier.
Genau, ja. Genau, dann ist da auch alles cool. Aber was halt auch nervt, ist, wenn du zum Beispiel irgendwelche Lutscher bei dir im Windschatten drin hängen hast bei längeren Rennen und der Typ dreht dir halt innerhalb von 5 Runden 3-mal deine Hacken, wo du dann wieder so einen neuen, also so einen Abfangschritt machen musst, was dich aus deinem Rhythmus rausbringt, wo du dann denkst, hey, bist du bescheuert? Wir laufen hier im Kreis bei 25 Runden, wenn es ein 10.000er ist. Wie schwer ist es denn, den Abstand so einzuhalten, dass es, also ich ändere meinen Schritt ja auch nicht ständig komplett von der Länge. Da regt es einen dann schon mal irgendwann auf, wo du vielleicht auch mal auf Bahn 1 rausgehst und dich so einen halben Schritt zurückfallen lässt und den Kollegen mal fragst, ob er gleich im Innenraum stehen möchte. Also, weil sowas geht halt einfach irgendwann nicht mehr klar.
Doch die Abkürzung über den Wassergraben nehmen wollte.
Genau. Da fehlt dann halt irgendwann schon ein bisschen das Verständnis, weil es nervt halt ultimativ in so einem Rennen dann irgendwann. Da kann man schon mal auch, sagen wir mal, ich schieb's aber auf mein jüngeres Alter damals auch, da gab's hier und da vielleicht auch mal ein paar hitzigere Austausch von Wörtern, sagen wir mal so irgendwie.
Sehr schön. Also ich kann mich auch erinnern an eine Situation bei deutschen Meisterschaften, war aber glaube ich über 5000 Meter, weil das halt bei den normalen Meisterschaften war. Irina Mikitenko gegen Sabrina Mockenhaupt, ne? Also Miki gegen Mocki,
ja.
Die da auf der Distanz ein sehr ähnliches Niveau hatten. Und da weiß ich, dass sie sich während des Laufes schon sekundenlang die Karten gelegt haben, ja. Und da war bestimmt nicht alles jugendfrei, was sie da ausgetauscht haben.
Sicherheit nicht.
Da ging es, glaube ich, auch um wer hinterherläuft und wer wem irgendwie in die Hacken kommt oder was. Also das, was du beschrieben hast gerade. Und ich kann mich daran erinnern, dass sie sich auch minutenlang ein Streitgefecht nach dem Zieldurchlauf geliefert haben, ja. Und das hörte nicht mehr auf, ja. Und es ging praktisch auf der Ehrenrunde noch weiter, dass sie sich die ganze Zeit verbal bearbeitet haben. Ja. War dann irgendwie nachher wieder ausgestanden, aber das war so eine Situation. Es gab halt international auch so ein paar Kandidatinnen. Ich weiß, eine Russin, auch so in der Zeit von Irina Mikitenko, die war dafür bekannt, dass die Leute durchbeleidigt hat, ja, das ganze Rennen über. Da haben sich halt dann auch viele von beeindrucken lassen. Ja. Ja, also es war halt ihre Art, irgendwie Stress abzubauen oder keine Ahnung. Ja, also schon schräg oft.
Ne? Erinnerst du dich an... Oh, war das Monaco vor einigen Jahren? Und es war, glaube ich, Mekissi Benabat und noch ein Franzose, die sich im Ziel geprügelt haben dann, glaube ich, auch.
Ja, ja. Also dann, Mekissi Benabat ist ja, glaube ich, zweimal sogar suspendiert worden. Jetzt muss ich wieder überlegen, der hat sich sogar bei den französischen Meisterschaften, wie hieß nochmal, der Top 1500-Meter-Läufer, von den Franzosen, ja, kommen wir gleich wieder drauf.
Ich weiß, wen du meinst.
Die haben sich richtig geprügelt.
Genau. Oder war es genau, dann war es nicht in Monaco, sondern bei den französischen Meisterschaften, das kann auch sein. Da gibt's das, vielleicht gibt's das auch noch auf YouTube irgendwo. Also das war auch echt extremst unschön. Also ich meine, so richtig, das war jetzt nicht so ein bisschen, wo du dann auch dachtest, okay. Und der ist tatsächlich mal bei, ich glaube in Zürich war das bei der EM, wenn mich nicht alles täuscht, disqualifiziert worden, weil er...
Ja, aber disqualifiziert worden ist er, glaube ich, weil er sich das Trikot ausgezogen
genau,
hat.
Genau, das wurde als Unsportlichkeit
das war,
gewertet.
Das war dann so die formale Geschichte, weshalb er disqualifiziert wurde.
Ja, da ist er schon irgendwie in Führung liegend, also mit so viel Abstand, dass er dann auch vor oder nach dem letzten Hindernis da irgendwie meinte, es ist irgendwie extrem cool, sich während des Laufens schon sein Trikot auszuziehen und zu jubeln. Fand ich jetzt auch damals echt irgendwie daneben, also so ein bisschen, weiß ich auch nicht, premature, wie man wahrscheinlich sagen würde auf Englisch. Man muss aber leider sagen, dass er dann, also die Disqualifikation wurde dann nicht mehr zurückgenommen, er ist aber auch noch 1500 gelaufen.
Oder die gewonnen.
Und hat dann im Finale noch die 1500 gewonnen. Das war natürlich dann eher so ein bisschen, ja, wo man sich gedacht hat, okay, ist jetzt halt, wie es ist. Aber war jetzt nicht unbedingt der Sieger der Herzen, sagen wir mal.
Nee, das stimmt, ja. Und der Benedikt hatte ja auch gefragt, wie das für mich ist, ja, also wie wir als Journalisten eigentlich Verhältnis zu Athletinnen und Athleten haben, gewinnen, wie auch immer. Tatsächlich ist das auch extrem unterschiedlich. Also erstmal, wie kennt man sich überhaupt?
Ja. Ja,
also ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, aber bin nicht ganz sicher. Wir versuchen jetzt als Kommentatoren für unseren Job mit allen wesentlichen Leuten einer Übertragung persönlich oder über unsere Rechercheure, / Rechercheurinnen,
ja,
zu sprechen.
Ja.
Ja? Das ist ein wesentlicher Punkt, dass wir sagen, alles, was ich lese, ist ja Secondhand. Ja? Das heißt, da weiß ich nicht so ganz genau, stimmt das wirklich? Mhm. Wann ist das eigentlich geschrieben worden und ist das noch up to date und so weiter und so weiter? Also deshalb versuchen wir wirklich mit allen zu reden oder mit den Trainern zu reden. Ja, weil muss man sich mal vorstellen, wenn wir jetzt zu Olympischen Spielen fahren, werden so roundabout 90 Leichtathleten da sein. Mhm. So, da kann man sich ja mal vorstellen, ne? Hintergrundgespräch, machen wir ein Hintergrundgespräch, jetzt also kein Interview in dem klassischen Sinne, sondern Hintergrundgespräch dauert je nachdem, sagen wir mal, grob halbe Stunde. Mhm. Ja, aber auch mal gerne eine Stunde. Das kann man ja mal kurz ausrechnen, ja, plus ich muss ja die Termine erstmal irgendwie mit den ganzen Leuten machen, ja, also es ist halt schon ein Riesenaufwand, aber es lohnt sich total. Ja, weil über die Zeit gewinnt man dann natürlich auch ein Vertrauen zueinander, dass man halt auch mal Dinge anvertraut bekommt, die dann nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, die dann wirklich Hintergrund sind. Ja, dass man eine Idee hat, warum vielleicht das bei dem einen oder anderen so oder so ist. Aber es gibt ja halt auch oft Bereiche, gerade aus dem medizinischen Bereich, da wundert es mich ja sowieso, wie viel da dann doch immer öffentlich ist.
Ja,
ja, weil das ja ein persönlicher Bereich ist. Da hat niemand irgendjemandem Rechenschaft abzulegen. Ja, wenn man verletzt ist, ist man verletzt. Wenn man krank ist, ist man krank. Wenn jemand sagt, okay, für mich ist das in Ordnung, das öffentlich zu machen, ist das ja ein ganz anderer Punkt. Aber die Öffentlichkeit hat natürlich überhaupt kein Recht darauf, irgendwas in der Hinsicht zu erfahren, weil das Persönlichkeitsrechte sind. Aber das ist, ist halt genau so ein Punkt. Ja. Und da muss man sich ja mal vorstellen, ein Sprinter, ja, wenn der jetzt das Finale erreicht bei Olympischen Spielen, ja, dann sieht man den 3x10 Sekunden Sport treiben.
Richtig.
Ja. So, jetzt rechne mal die Vorbereitungszeit eines Laufes dazu. Dann hast du, dann kommt da vielleicht so nochmal jeweils 2,5 Minuten pro Lauf dazu. Ja, also du kommst nicht auf 10 Minuten, wenn jemand ein Finale erreicht.
Ja.
Ja, da musst du natürlich eine Idee haben, genauso, das ist ja klar. Ja, aber wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der Stabhochsprung macht und 4 Stunden im Stadion ist, oder der 10.000 Meter läuft, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte.
Was man drumherum erzählen kann.
Und es ist nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn wir Laufveranstaltungen, also vor allen Dingen ja Marathonveranstaltungen vorbereiten, ja, weil da sind ja so viel unterschiedliche Aspekte und Punkte eines Marathons, ja, erstmal Vorbereitung, ja, was ist der Stand, Vergleiche, Zeiten, Plan, ja, Trainingslager, Ernährung, Ernährung während des Wettkampfs und, ja, wer reicht die Flaschen an, wer ist dabei, wer begleitet und, also es ist ja, da gibt so viel Facetten, dass das einfach ja nochmal längere Befassungen sind. Ja.
Ja.
Das hast du ja auch erlebt, dass dann da längere Gespräche geführt werden, die gerne auch mal eine Stunde dauern. Ja.
Ja.
Und das sind natürlich einfach auch Situationen, wo man Leute nochmal intensiver kennenlernt. Ja. Aber warum dann tatsächlich nachher also sehr gute Bekanntschaften bis hin zu Freundschaften entstehen oder nicht, ist halt schwer zu sagen, ja, weil das ist genauso, wie du beschrieben hast, es ist dann ja irgendwie so, dass man entweder spürt, dass man da irgendwie eine Basis hat oder nicht, ja, dass man gleich einen Humor hat, keine Ahnung, ja, eine Ebene hat, wo man diskutieren kann und so weiter und so weiter. Also das war ja auch so ein Übergang, ja, als ich in die Seite praktisch gewechselt habe, da war ich ja noch relativ jung. Da war ich 23.
Mhm.
Ja. So, das heißt, am Anfang meiner Tätigkeit als Journalist, da kannte ich die meisten Leute, mit denen ich dann da in der Leichtathletik zu tun hatte, noch vom Sporttreiben.
Persönlich
selber.
So vom Sport.
Ja, weil ich war halt in Wattenscheid und in Leverkusen im Verein. Da hast du dann ja schon mal die Leute, das waren ja dann halt auch große Gruppen, ja, also die du dann schon kanntest. Die anderen Leute hast du dann sehr schnell kennengelernt darüber. Und dann weiß man natürlich halt auch, wer ist, die kennen einen, ja. Also zum Beispiel einer, der sehr viel ja in Deutschland gelaufen ist, Linford Christie, ja, mit dem habe ich immer sehr guten Draht gehabt, ja. Heute habe ich auch noch einen wirklich sehr angenehmen Kontakt zu Colin Jackson, ja. Also nicht, dass ich auch nur annähernd in seinem Leistungsbereich unterwegs gewesen wäre, aber ein ganz feiner Typ, ja, der inzwischen für die BBC auch schon etliche Jahre halt als Kommentator unterwegs ist, ja. Und vor jedem Hürdenfinale machen wir dann halt unsere Wette, wer gewinnt, ja. Also das ist halt in der Regel sitzen wir entweder voreinander oder hintereinander, je nachdem, da dreht sich dann der eine um und sagt so, ne, wer, ne, und dann kaspern wir das kurz aus und so. Also das, da müssen wir auch gar nicht viel reden, ja, da weiß man gleich, was Tango ist. Aber klar, das sind halt so Situationen, die sich dann halt auch weitergespielt haben, weil dann die Leute halt auch auf der Pressetribüne sitzen, ja. Ja, weil da sitzen ja eine Menge ehemaliger Leichtathleten rum, die auch Leichtathletik kommentieren. Ja, also Steve Owett, Steve Cram und so aus dem Laufbereich, ja, etliche Spanier und Mexikaner, Italiener und so weiter, ja, also aus dem Laufbereich, da sind schon viele Leute, ja. Aber natürlich ist das schon so, dass man eben Athleten, die man länger begleitet, also über seine ganze Karriere hinweg begleitet, dann natürlich sehr viel intensiver kennenlernt, ja. Aber es gibt auch Athleten, zu denen man gar keinen Kontakt hat. Das ist halt auch so.
Ich glaube, aus Athletensicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, also natürlich von deinem eigenen, sagen wir mal, naturell. Ich bin jetzt sicherlich, das werden die meisten sich wahrscheinlich schon gedacht haben, eher so grundsätzlich outgoing, nicht sehr verschlossen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht eher zurückhaltend, vorsichtig sind. Und es gibt bestimmt auch welche, die vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen mit, ich sag jetzt mal, Medienvertretern gemacht haben, vor allem als Sportler, wo man sich ja dann auch so ein bisschen als Person des öffentlichen Lebens leider, oder was heißt leider, aber auch verstehen muss. Viele machen das nicht. Also ich glaube, viele machen halt Sport, werden irgendwann besser und es findet ja nie im Kopf, auch bei mir nicht, diese bewusste, ich sage jetzt mal, Umstellung statt, dass du dann einen Schalter umlegst und sagst, oh, jetzt bin ich aber bekannt oder berühmt oder irgendein Promi und jetzt muss ich aber aufpassen, was ich sage. Das findet bei ganz vielen, glaube ich, nicht statt, sondern je besser du wirst vielleicht auch, desto mehr nimmt vielleicht dein Interesse zu, dass man auch über dich irgendwie berichtet. Und natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht auch eine gewisse Unerfahrenheit bei manchen auch ausnutzen. Das ist jetzt weit entfernt davon, dass jeder Sportler eine Hofberichterstattung zu erwarten hat. Das ist natürlich auch nicht so. Journalismus soll ja auch auf jeden Fall durchaus kritisch sein. Das ist ja auch wichtig. Aber natürlich gibt es auch Leute, die das halt irgendwie uncool auch ausnutzen. Und ich glaube, wenn da jemand mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann wird es jetzt nicht logischerweise dazu beitragen, dass man da jetzt zukünftig vielleicht unbefangener reingeht vielleicht. Außer man kennt dann wieder das, was du schon gesagt hast, dann bestimmte Charaktere in dieser Sportjournalismuswelt länger, dann mag sich das auch vielleicht irgendwann wieder auflockern. Aber ja, es ist, denke ich, eine Mischung aus einer Tippfrage und aus Erfahrungen, die man gemacht hat. Wobei, also ich bin, Barbara sagt auch immer, ja, du erzählst immer so viel. Und dann sage ich immer, ja, ich glaube, ich verstehe aber das Spiel ja auch. Also ich meine, Punkt 1 ist erstmal, erzähl halt nur das, wo du denkst, dass das auch öffentlich verwendet werden kann. Wenn du das Gefühl hast, egal was du erzählst, dass du damit fein bist, dass das je, also falls es verwendet wird, dann wo ist das Problem? Also ich sehe da immer kein Risiko da drin, wenn du halt darauf achtest, was du sagst. Und das andere ist halt auch, man muss halt auch begreifen als Sportler, losgelöst von deinem sportlichen Erfolg, es steht und fällt schon auch viel damit, wie du halt wahrgenommen wirst. Und du kannst halt auch nur so dargestellt werden, wie das, was du den Leuten gibst sozusagen. Also wenn du halt immer der total verschlossene Typ bist, was soll jemand im Fernsehen über dich erzählen? Weil der weiß ja nichts über dich. Und wenn du dann nicht aktiv bist, vielleicht noch auf Social Media, das muss man nicht machen, aber woher sollen die Informationen über dich als Mensch, als Charakter herbekommen? Also du kannst ja nicht erwarten, dass du dann irgendwie dargestellt wirst als weiß ich nicht, sympathischer Mensch oder was auch immer. Und das sind halt so die Sachen, die man da, glaube ich, ein bisschen bedenken muss. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit, könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, die Kids, ich meine, als ich jung war, richtig jung meine ich jetzt so Teenageralter, da gab es ja noch keine richtigen sozialen Medien oder sowas. Ich glaube schon, dass vielleicht Kids, die heute aufwachsen mit den ganzen Sachen, die es da halt gibt, da muss man sicherlich auch wahrscheinlich vorsichtig sein teilweise, aber die erwachsen oder wachsen ja schon ganz anders auf mit, was so Medienwahrnehmung, Medien auch Nutzung und sowas anbelangt. Und ich glaube, damit einhergehend vielleicht auch, was dieses Sending-Process anbelangt, also was du halt auch bereit bist, rauszugeben oder halt nicht.
Ja, also dazu gab es gar nicht lange her, vielleicht 3 Wochen oder so her, ein sehr schönes, längeres Stück in der Sportreportage bei den Kollegen vom ZDF. Da könnt ihr nochmal reinschauen. Das war ganz spannend dargestellt, ja, weil was gibt man ab? Mhm. Was ist halt auch ja Werbebotschaft dann, ja, und was ist halt persönlicher Input, ja, in die öffentliche Diskussion, ja. Also 2 Beispiele sind mir gerade noch eingefallen, weil die wirklich so die Pole zeigen, ja, auf denen man dann so als Journalist schwebt, ja. Also auf der einen Seite war es halt so, dass einer derjenigen, der uns jetzt als Medien insgesamt, aber vor allen Dingen auch öffentlich-rechtliches Fernsehen immer sehr hart kritisiert hat, war Robert Harting. Ja, also ist wahrscheinlich immer noch, ja. Also, lieber Robert, falls du das hören solltest, war wahrscheinlich kein Laufpodcast, nehme ich mal an, aber egal. Der hat ja auch vieles richtig dargestellt. Ja, es liegt in der Regel jetzt nicht an den Leichtathletik-Kommentatoren oder an den Volleyball-Kommentatoren, dass kein Volleyball oder kein Leichtathletik in dem Umfang, wie sich das viele Hardcore-Fans wünschen und vorstellen, im Fernsehen laufen. Das wird halt auf anderen Ebenen ausgekastet. Ja. Aber da war Robert immer sehr geradeaus und sehr hart halt auch in seinem Urteil. Auf der anderen Seite war es ihm immer total wichtig, dass er gesagt hat, seine große Linie war ja immer, es wäre cool, wenn ich mal was hinterlasse, ja, sondern es geht nicht nur um diesen persönlichen Erfolg, sondern dass ich mal Diskurs werfen und werfen insgesamt in einen anderen Stellenwert gebracht habe, im Kanon der Leichtathletik, auch im Kanon der Übertragung, ja. Ja. Und dann war es ihm wichtig, dass er uns darauf aufmerksam gemacht hat, was wesentliche Elemente sind beim Diskuswerfen, ja, worauf man achten muss, was entscheidend ist, was funktionieren muss und so weiter und so fort. Ja, da habe ich halt auch eine Menge gelernt über spezifische Dinge beim Diskuswerfen. Ja, und das ist natürlich großartig. Das war jetzt sogar in Teilen eher ungefragt, ja, dass er dann gesagt hat, hier lass uns mal reden, ja. Aber das ist dann halt spannend. Das sind spannende Auseinandersetzungen, ja, wo man auf beiden Seiten da was von haben kann. Ja, ich kann dem Zuschauer ja viel besser vermitteln, was der Tango ist. Wir haben tolle Slow-Mo-Einstellungen, super Slow-Mos, wo man auch viele Dinge einfach sehen kann und zeigen kann, ja, und darauf aufmerksam machen kann. Und der Stellenwert und die Beobachtung eines solchen Wettkampfes wird natürlich auch anders für einen Zuschauer zu Hause, ja, weil klar, der da ganz anders reingucken kann in so eine Geschichte. Ja, plus ein Diskuswerfer wie Robert und alle anderen fühlen sich halt besser dargestellt, ja, weil es halt kenntnisreicher dann wird dadurch, ja. Das ist halt ein riesen Move gewesen, letztlich zu sagen, komm, lass uns das mal machen. Ja, anderes Beispiel, wir haben halt auch mal für die Europameisterschaft 2002 in München, ja, Achtung, nächstes Jahr wieder in München, ja, haben wir versucht, Nahaufnahmen von Disziplinen zu machen. Mhm. Ja, da war Dreisprung dabei, da war Kugelstoßen dabei, Stabhochsprung und so weiter. Ja, und da haben wir dann, ich sage jetzt nicht wen, aber wir haben dann vermeintliche Experten angerufen, okay, die sich berufsmäßig damit befassen. Ja, und haben versucht, von denen wesentliche Elemente, was sind wesentliche Elemente, die ein Normalsterblicher am Fernsehen verstehen kann. Ja, ich habe teilweise riesige Ordner mit Teilzeiten, Absprungwinkeln, Maßen und so weiter bekommen, ja, wo du dann denkst, okay, ich habe wahrscheinlich die falsche Frage gestellt.
Das hilft nicht, das einfacher darzustellen.
Ja, also naja, also das war schwierig, ja. Ich habe aber da von den Sperrwerfern da zum Beispiel sehr, sehr, sehr gute Hinweise bekommen, wie man Dinge miteinander vergleichen kann. Mhm. Ja, also das war so, ja, dass du gemerkt hast, okay, die sind teilweise so spezifisch in ihrer Herangehensweise und Denke, dass die da gar nicht raus können, um das halt für einen normalsterblichen Menschen, der sich für Sport interessiert, anschaulich darzustellen, ja. Und das ist ganz spannend, ja. Und auf der anderen Seite eine der peinlicheren Momente in meiner jüngeren Reporterkarriere, ja. Das ist mir wirklich peinlich, weil das Rennen hat inzwischen über 1 Million Klicks auf YouTube. Also zum Glück nicht wegen dieses Fauxpas, ja, weil es ein geiles Rennen war. Nämlich der damals deutsche Rekord von Constanze Klosterhalfen bei den deutschen Meisterschaften in Berlin. Aha. Jetzt muss ich schon mal kurz nachdenken.
2019?
Nee, nicht 19. 18, glaube ich.
Dann war es das ja davor, okay.
Ne? Ich meine 18. So. Ja, also ein paar Sachen wussten wir, aber wir hatten natürlich unsere Hausaufgaben. Im Prinzip hatten wir unsere Hausaufgaben gemacht. Ja. So, wir wussten ein paar Sachen. Ja, wir wussten, ja, dass ein ihr nahestehender Fußballmanager. Ja, also ihr als Athletin und der Familie nahestehender Fußballmanager extra dafür angereist war und die Zwischenzeiten reingerufen hat. ja. Die haben wir sogar gehört, weil wir darauf aufgepasst haben. Ja, so, das wussten wir alles. Wir wussten, was sie machen würde und so weiter. Alles gut. Wir wussten auch, dass die Eltern da waren, ja, weil die halt gerne mitreisen und so weiter. Alles toll. Ja, so. Und dann, ich hatte bis dahin die Eltern einmal auf einem Foto, ja, im Bonner Generalanzeiger gesehen. Mhm. Ja. Bertolt Mertes, ja, das ist der Mensch, der praktisch ja der Haus- und Hof-Journalist von Constanze in ihrer Heimat ist, ja, der wusste natürlich, wer die Eltern sind, klar, weil er hatte das Foto veranlasst, aber das war das einzige Mal, dass ich die gesehen hatte, ja. Und dann drückt uns der Regisseur eine Frau rein, ja, die bei jeder Zwischenzeit begeistert mitgegangen ist, ja. Und sagen wir mal, so ganz naiv bin ich nicht, ja, so, und frage dann, ja, so, ich habe mehrere Tasten, die ich drücken kann und mit Menschen im Hintergrund, im Ü-Wagen oder in der Redaktion reden kann, ja, und dann ist mein Mikro gleichzeitig aus, wenn ich diese Taste drücke. Und ich frage, seid ihr sicher, dass das Constanzes Mutter ist, ja? Jetzt muss man dazu sagen, sagen wir mal, sie hatte so von der schlanken Physiognomie und es war nicht weit weg. Mhm. Ja, aber man ahnt es ja schon, ja, man ahnt es schon, ja, sie war es leider nicht, oh ja, yeah. Und sie war nicht einmal eingeblendet, sondern bestimmt 4 oder 5 Mal, ja, bildlich passte das toll zueinander, ja, tatsächlich war es die Mutter einer Athletin vom glorreichen FC Schalke 04, ja, aber von der Leichtathletikabteilung, mhm. Die da in diesem Rennen auch für ihre Verhältnisse ein sehr gutes Rennen gelaufen ist, persönliche Bestleistung erzielt hat, ja. So bildlich sah das toll aus, ja, und wir können das ja meinetwegen auch verlinken, das Video, ja, wie gesagt, das steht noch auf YouTube, wenn ich das richtig weiß, und es ist oft geklickt, aber es war sie leider nicht. Aber dann, was aber sollst du da machen?
Ich wollte gerade sagen,
und das seid ihr sicher, ja, und da kommt dann ein völlig und so, ja, das ist die, ja, und dann denkst du nochmal so kurz nach, oh, auf dem Foto sah die wirklich so aus oder nicht, ja, also die Mutter jetzt, ja. Nicht die, sondern ja, sah Frau Klosterhalfen so aus oder nicht.
Da, das ist hart. Kannst du natürlich auch nichts anderes machen, als sich dann in dem Fall auf die Leute im Hintergrund zu verlassen, weil du hast ja ein Rennen noch zu kommentieren nebenher. Was willst du da machen?
Also solche Scherze werden natürlich auch sehr gerne bei internationalen Veranstaltungen gemacht, ja, wenn dann Eltern, Partner, wie auch immer, von Sportlern da ist. Also wenn ich eine Idee habe, ja, dass zum Beispiel Shawnee Miller, ja, ist halt mit Michael Uibo, dem Zehnkämpfer, verheiratet, ja. So, da weiß ich halt, okay, das war halt eine sehr, sehr schöne Situation. In dem 15-Meter-Lauf, wo Niklas Kaul Weltmeister geworden ist, war der halt auch drin. Und Shawnee Miller war gerade vorher Zweiter über 400 Meter geworden, wollte sie auch nicht, aber war Zweiter geworden und stand noch in der Mixed Zone bei den Interviews. Mhm. Ja, und dann konnte man das toll miteinander verbinden und so, alles in Ordnung. Wer das dann nicht weiß, okay, der hat dann halt auch nicht richtig aufgepasst. Ja. Aber wenn halt Eltern, Geschwister oder sonst was von internationalen Athleten eingeblendet werden, da wird es dann wirklich schwierig. Ja, klar. Also sind die das dann oder sind die das nicht? Oder ist es nicht doch die Tante? Ja, ich werde nie vergessen, das war nämlich so ein Punkt, Eröffnungsfeier Peking, ja, habe ich kommentiert. Und da werden ja, wenn ihr euch erinnert, ja, beim Einlauf der Nationen immer die höchsten Repräsentanten des Staates, die anwesend sind, im Stadion gezeigt. Mhm. Ja, in der Regel ja Politiker. Aber mit Peking gab es ja die Diskussion, fährt da überhaupt einer hin? Wer fährt da hin? Und letztlich ist keiner aus der politischen Garde der Bundesrepublik dahin gereist. Ja, so. Also, wer wird denn dann da eingeblendet? Da bist du natürlich mal richtig am Fliegenfänger. Ja, weil im Zweifel kennst du halt auch, damals habe ich mit Sandra Maischberger zusammen kommentiert, die sich im politischen Bereich wirklich ganz gut auskennt. Aber wir reden über 206 Nationen. Ja, und von 206 Nationen wird der höchste Repräsentant, der da ist, eingeblendet. Ja, so, wer ist das jetzt? Ja, und da bin ich nicht ganz sicher, ob alle damals erkannt haben, dass das Thomas Bach war, der da eingeblendet wurde für Deutschland, der damals noch nicht IOC-Präsident war.
Ja.
So, dann, das war halt der einzige Repräsentant, der dort auf der VIP-Tribüne war, weil die deutschen Politiker gesagt haben, nein, wir gehen da nicht hin und veredeln praktisch die Eröffnungsfeier durch unsere Anwesenheit in einem doch sehr umstrittenen Regime. Ja, also, ja, das sind so die Kleinigkeiten, da sitzt du dann und denkst, okidoki, ja, ist das jetzt wirklich Mutter Gebre Selassie? I don't know.
Man sieht die ja nicht so häufig. Schon mal
gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen, ja. Also du hast ja schon bei vielen technischen Disziplinen, ja, sind dann halt immer die Trainer eingeblendet.
Ja.
Ja. So, aber sind das jetzt wirklich die Trainer oder ist das der Vater? Ja. Oder ist es, schlimmer ist ja noch beim Zehnkampf, ja, weil jeder Zehnkämpfer hat ja in der Regel auch nochmal Spezialtrainer für bestimmte Disziplinen. Ja, das heißt, da wird dann irgendwer eingeblendet. Bei den Deutschen hast du das dann halt auf dem Schirm. Und da frage ich mich dann immer, ja, und jetzt, was machen jetzt die 95 anderen Kollegen, die hier auf der Pressetribüne sitzen? Ja, klar. Also machen wir auch oft, ja. Dann gehe ich halt zu den Italienern, Franzosen irgendwie, und dann versucht man sich zu verständigen. Hey, was ist denn da los? Und wer war denn da und so weiter? Aber es gibt natürlich auch Sprachbarrieren. Ja, mein Russisch ist echt brüchig. Ja, und von meinem Koreanisch oder Japanisch mal ganz zu schweigen. Ja, also das sind natürlich dann tatsächlich so Lücken. Ja, also auch wenn zum Beispiel die japanischen Läuferinnen und Läufer in Berlin sind, das läuft dann halt nur über einen Dolmetscher. Ja, weil oft sind die halt auch nicht so so firm im Englischen. Ja, dass sie mit dir reden oder reden wollen halt auch oft, ja, dass sie sagen, ah, ich fühle mich da nicht so wohl und dann läuft es halt über einen Dolmetscher und das ist schon richtig zäh, ja. Also auch Äthiopien hast du vielleicht auch schon erlebt, oft. Ja, relativ oft nicht gut in Englisch.
Nee.
Und dann machen sie es lieber über einen Dolmetscher und dann sagst du, hey, wie geht's denn so? Und dann stellt der Dolmetscher 1,30 eine Frage und du denkst, okay, was
genau?
Die reden gerade über was anderes.
Genau, ja. Also,
ja, was passiert da gerade? Ja?
Absolut.
So, und ich sag's jetzt doch, ja, beim Berlin-Marathon, ja, gehe ich ja in der Regel aus der Pressekonferenz raus.
Ja.
Ja, weil wir sind ja so knapp 84 Millionen Menschen und da kann halt keiner Englisch. Ja, deshalb wird immer ein englischer Kollege geholt, um das Englische ins Deutsche zu übersetzen.
Ja, ja, ja. Ja? Ich kenne den Kollegen.
Ja, das Problem ist, der übersetzt auch das Englische, was er von englisch sprechenden Kenianern hört, nicht korrekt ins Englische.
Richtig, ja.
Ja, sondern er dichtet sich schon irgendwas dazu.
Dass es sich besser, ja, und runder anhört, so, ne?
Ja, das wird halt, also, wir könnten es ja nett interpolieren nennen, ja?
Ja, ja.
Aber es ist nicht interpolieren, sondern es ist einfach irgendwas dazu erfinden.
Genau, es ist einfach mehr als, ja, die eigentliche
halt
Aussage.
Gefragt, ja, wie sie denn normalerweise trainieren. Und dann erfindet er irgendwas dazu.
Ja.
Und dann übersetzt er das in gerade brechendes Deutsch, ja? Und dann steht das nachher in Agenturen
drin. Ja, ja, ja.
Ja, und in 700 Zeitungen in Deutschland. Und es ist einfach falsch.
Ja.
Ja, und ich bin da mehrfach aufgestanden, ja, weil ich es nicht mehr aushalten konnte und gesagt habe, ich bin ganz sicher, wir finden, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, einen, der Englisch sprechen kann und Deutsch. Finden wir.
Und der das besser hinbekommt. Also, ich will das um Gottes Willen nicht rechtfertigen. Ich verstehe natürlich, und da will ich auch wiederum keinen Kenianer angreifen oder Äthiopier. Ich habe auch so die ein oder andere PK schon gemacht, wo der ein oder andere auch sehr gute, international bekannte Läufer, vielleicht auch ehemaliger Weltrekordhalter, schon mal neben mir auf dieser PK saß. Und es gibt welche, die sind da mit dem Umgang, haben wir vorher schon gehabt, Umgang mit Medien etwas geübter und vielleicht auch, weil sie da mehr Bock drauf haben, Stichwort Elliot. Gibt andere, die haben da nicht so viel Bock, Stichwort Kenenisa. Und es gibt dann welche, so
ja,
die...
Oder Haile Gebrselassie, der hat ja die Menschen eingenommen schon mit seinem Lachen.
Ja, Haile war ja,
also
auch ein Profi,
ich kann mich erinnern, der war das erste Mal in Europa, also zumindest bei einem etwas größeren Lauf in Hengelo.
Ja.
Ja, da war der ganz frisch in Europa, ja. Und der saß an so einem Tisch und strahlte alle an und hat damals noch viel schlechter als jetzt. Er spricht jetzt ja fließend Englisch.
Ganz gut, ja. Englisch auf jeden Fall, ja.
Hat dann noch relativ schlecht, aber das war vollkommen egal. Ja, weil der war einfach ein Mensch, du hast den angeguckt und hast gedacht, okay.
Genau,
ja,
der hat auch die Freude, hier Lachen, zu sein fertig. Und ja? Ist alles ja. Gut. Aber gerade so Newcomer, die halt vielleicht das erste Mal da sind, die vielleicht erst eine gute internationale Zeit gelaufen sind und deswegen auf dieser Bühne sitzen, es ist schon manchmal anstrengend, solche PKs mitzuverfolgen und zu erleben, weil die Antworten sind, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, extremst einsilbig und jede ist halt gleich. Da könntest du die Jahre zurückgehen, gefühlt ist jede Antwort gleich. So fragt einer, sagen wir mal als Beispiel, wie geht's Ihnen? Wie fühlen Sie sich jetzt, wo Sie in Deutschland angekommen sind? Wie lief Ihre Vorbereitung? So halt so Standardfragen. Und dann erwartest du natürlich als Interviewer, dass dann irgendwie so vielleicht 2-3 Sätze kommen, dass man das halt ein bisschen verwerten kann, auch für Agenturen natürlich. Und dann kommt halt I'm feeling good, I'm happy to be here. Und das war's halt so, ne? Und es ist immer das Gleiche. Und dann denkst du dir halt auch, du kannst ja nicht jedes Jahr einfach die gleichen Texte mit anderem Namen abdrucken, aber es ist halt eigentlich so. Und deswegen, ich verstehe vielleicht die Intention dieses Kollegen, aber man sollte das trotzdem nicht machen, weil es ist halt Quatsch, es stimmt ja dann
ein
einfach nicht.
Ein klares Nein.
Ja, genau.
Weil die Intention ist ja nicht, irgendwas von diesen Menschen zu erfahren, sondern die Intention ist,
für ihn sich das zurecht
zu erfinden.
Genau, ja.
Ja, und das geht nicht. Das sind, so sind diese Menschen, mit denen wir da reden, nicht.
Ja, ja.
Ja? Also erstmal muss man ja auch sagen, das ist ja ein Kulturschock.
Voll.
Ja, du kommst aus Kenia in eine vollkommen andere Welt. Ja?
Dann überleg mal, Berlin, Interconti, 5-Sterne-Hotels, ja, das haben die in ihrem Leben noch nicht gesehen.
Dann, und da starren dich halt irgendwelche Menschen an, die du in deinem Leben noch nicht gesehen
sitzen
hast.
Sitzen 50, ja, also, 60 Leute im Publikum.
Dass und da jeder mitteleuropäische Läufer, der zum ersten Mal da ist, ja, Probleme hat, gerade auszuformulieren, voll, kann ich hundertprozentig verstehen.
Auf jeden Fall.
Ja. Auch da, wir suchen ja dann in der Regel nochmal das extra Gespräch mit Leuten, die, ja, wir noch nie gesehen haben, ja. Es ist halt oft auch so, die sind halt wahnsinnig unsicher in Englisch, ja, weil sie halt einen Akzent sprechen oder einen kenianischen Akzent sprechen, ja, ja, und nicht gut Englisch sprechen, ja. Das muss man auch alles verstehen. Nochmal, mein Kenianisch ist nicht existierend.
Ich wollte so, das sagen. Heißt,
was will ich denn überhaupt?
Klar.
Ja, also was ist denn meine Herangehensweise?
Klar.
Ja? In der Hinsicht, unvergessen, ja, weil wir über Kultur, Clash of Cultures gerade reden, ja. Die erste Pressekonferenz von Carl Lewis, mhm, ja, der damals natürlich eine Riesennummer war, bei den Weltmeisterschaften 1991, ja, so alt bin ich schon, in Tokio. Ja? Wer das nochmal nachgucken möchte, das Weitsprungduell zwischen ihm und Powell, ja, ist das geilste Stück leichtathletische Geschichte, dass ich in einem Stadion miterleben durfte. Also unfassbar. Ja? So, da gab es halt einfach mal vorher die Pressekonferenz. Und Lewis hatte damals einen japanischen Schuhsponsor, meine ich sogar. Ja, also erstmal haben die gedacht, naja, da werden ja vielleicht ein paar Journalisten kommen. Ja, nehmen wir mal ein etwas größeres Geschäft, wo wir das drin machen. Ja, das war dann halt so ein, sagen wir mal, ein großer Laufshop. Also stellt euch so in den größten Laufshop, den ihr kennt, vor. Carl Lewis war also die Nummer 1 in der Weltleichtathletik. Ja, so, da wollten dann 500 Journalisten rein und ungefähr 85 Fotografen, Kameraleute und so weiter. Also das war schon mal Wahnsinn. Ja, also die Leute haben sich gestapelt. Das kann man sich ja heute unter Corona-Bedingungen
schon gar nicht mehr vorstellen.
Also gestapelt und die quetschten sich an die Wand. Da drin waren 500 Grad, ja, und 7000% Luftfeuchtigkeit. So, und dann wurde das Ganze natürlich in Japanisch geführt. Ja, das heißt, alle hatten, das hatten sie super vorbereitet, ja, hatten halt Dolmetscher-Headsets. Mhm. So, da konntest du dann die Kanäle anwählen. Ne? Und ich glaube, es gab Japanisch, Englisch und ich meine, es hätte noch Französisch gegeben, aber bin ich hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall 3 Sprachen.
Okay.
Ja?
Okay, okay.
Also Deutsch war völlig überraschend nicht dabei.
Ja.
Und dann waren da halt Dolmetscher, die aus dem Businessbereich kamen. Ja. Und die hatten halt von bestimmten Begrifflichkeiten, ja, und auch von Markennamen in ihrem Leben noch nie etwas gehört, ja. Und diese Schuhmarke aus Japan, ja, die ja auch immer wieder anders ausgesprochen wird, ja, heißt sie jetzt Asics oder Asics oder, ja, also auf jeden Fall heißt sie Anime Sane Incorpore Sano, ja. Also das ist lateinisch. Ja, aber sprechen die sich jetzt Englisch aus oder sprechen die sich jetzt Lateinisch aus? Ja, ich weiß es nicht. Ja, der Dolmetscher meinte jedenfalls, dass das wohl mehr der TV-Channel A6 wäre.
Okay, okay.
So, auf dem Niveau spielte sich halt diese Pressekonferenz ab. Da möchte ich gerne mal wissen, was da in den japanischen Agenturen stand, was Carl Lewis wohl in dieser Pressekonferenz
angeblich gesagt hat.
Ja, dass im Fernsehkanal A6 bestimmt bald was ganz Geiles von ihm auftauchen wird. Also, ja, so, das ist so die internationale Welt der Leichtathletik, ja. Aber, ich meine, das ist ja auch, letztlich ist es ja auch das Geile daran, ja. Weil du hast halt eben Menschen aus 75 Nationen.
Ja.
Haben Menschen Medaillen gewonnen. Ja, bei den letzten Weltmeisterschaften aus 75 unterschiedlichen Nationen bei Leichtathletikveranstaltungen Medaillen gewonnen. Ja, also da reden wir nicht, dass aus 75 Nationen teilgenommen haben, sondern Klar. Das sind deutlich mehr. Ja, wir sind ja irgendwas bei 180 oder was in der Leichtathletik. Also das heißt, da kommt die ganze Welt zusammen. Ja, Das ist doch auch geil.
Auf jeden Fall.
Wenn man sich nicht versteht, dann muss man sich verständigen und wenn es ein Handheben ist oder ein Hallo sagen, ja, keine Ahnung, ja, es gibt auch genug Athleten, die verstehe ich nicht und die verstehen mich nicht, weil sie irgendwas anderes reden, ja, aber man sagt freundlich Hallo und dann geht man halt weiter.
Und dann ist auch gut,
ja. So ist das. Ja.
Ja.
Atletica Leggera, ne?
Das ist richtig. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob das Benedikts Frage einigermaßen beantwortet hat, aber das sind so ein paar Insights aus dem Sport, Journalismus und Athleten-Dasein, sage ich mal, was das untereinander anbelangt. Eine Frage kann ich dir aber schon mal noch abschließend vielleicht verneinen, denn du hast auch gefragt, ob es eine deutsche Sub-220-Marathonläufer-WhatsApp-Gruppe gibt. Ist mir zumindest nicht bekannt, also ich glaube nicht, dass es die gibt. Oder
wenn, bist du rausgelassen.
Genau,
worden,
oder so. Ich wurde einfach rausgelassen.
Ich weiß aber, dass es in bestimmten Disziplinengruppen weltweite WhatsApp-Gruppen gibt,
Okay.
wo sich die Besten der Besten zusammengeschlossen haben. Ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich sagen darf, von wem, und deshalb lasse ich es lieber.
Ja.
Ja, aber ich weiß, dass da in einer Disziplingruppe, wo jetzt auch nicht, also jetzt nicht so wie bei euch Läufern, nicht so viele Menschen in der Weltklasse rummachen.
Ja.
Ja, aber die sind inklusive der letzten drei Weltrekordler untereinander verbunden und tauschen sich aus und versuchen halt auch im Sinne der Disziplingruppe Dinge auszutauschen und vielleicht sogar zu bewegen.
Cool.
Also das gibt es durchaus auch. Ja, aber das ist, wie gesagt, ein Bereich, wo nicht so viele Menschen, weil bei euch, das geht ja in die Hunderte.
Ja, ja.
Ja, das ist ja klar. Ja, obwohl das natürlich, das wäre ja schon nah an der Gewerkschaft. Ja, stell dir mal vor, alle Läufer wären in so einer Top-Läufer-WhatsApp-Gruppe drin. Was da, aber das würde natürlich auch bing, 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 bing machen, das Ding den ganzen Tag. Ja.
Das hätte schon eine gewisse Macht, glaube ich, auch auf jeden Fall. Aber so weit sind wir offensichtlich noch nicht. Also vielleicht noch was zukünftig kommt. Es gibt jetzt ja schon die ersten Athletenvereinigungen, sage ich jetzt mal, auch inzwischen im globalen Rahmen, was Leichtathletik, glaube ich, primär mal anbelangt. Da müssen wir mal vielleicht für eine neue Folge nochmal ein bisschen recherchieren. Da habe ich aber auf Twitter, folge ich da auch jemandem, ich glaube Global Athletes oder wie das heißt, muss ich nochmal schauen. Das sind auch spannende Entwicklungen, die sich da in den letzten Jahren angebahnt haben, glaube ich, und denke ich mal nicht mehr wegzubekommen sind und irgendwann vermutlich auch der ein oder andere Verband tatsächlich, man stelle es sich vor, gewisse Zugeständnisse an Athleten machen muss. Das wäre regelrecht verrückt, wäre das. Aber soweit sind wir noch nicht ganz. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja. Du, und eins müssen wir natürlich auf jeden Fall noch machen, weil wir jetzt ja von den Verbindungen unter Läuferinnen und Läufern gesprochen haben. Wir müssen natürlich noch ein riesen Kompliment an Richard Ringer machen, ja, mit dem wir hier gesprochen haben.
Absolut.
Er hatte ja in unserer Folge schon einen sehr positiven und sehr optimistischen Eindruck gemacht, ja. Und jetzt hat man mal gesehen, wozu alternatives Training und mal Radfahren und mal Schwimmen führen kann. Ja, 208, was war die
exakte 49, also
ja,
ganz knapp
Brett,
die viertschnellste, ne?
Also
Zeit.
Riesenglückwunsch, ja. Fantastisches Rennen gelaufen.
Genau,
ja.
Viertschnellste jemals gelaufene deutsche Marathonzeit, nur 2 Sekunden hinter Jörg Peter. Und natürlich Platz 2 jetzt in dem aktuellen deutschen Ranking, was die Quali Richtung Olympische Spiele anbelangt. Herzlichen Glückwunsch, brutale Bestzeit. Wir haben die Woche natürlich schon, Sonntag haben wir noch miteinander geschrieben nach dem Rennen. Ich habe ihm natürlich schon gratuliert gehabt und auch eine, muss man ja mal sagen, sehr beeindruckende Art und Weise, wie er das gelaufen ist. Also die Bedingungen waren jetzt zumindest augenscheinlich auch nicht ganz ideal in Italien vor Ort, was das Wetter anbelangt hat, und brutalsten Negativsplit gelaufen. Also ich glaube 1:15 erste Hälfte und eine 1:3:39 dementsprechend auf der zweiten Hälfte, wobei die letzten 10 Kilometer unter 30 Minuten waren. Also das ist schon richtig, richtig
heftig. Das ist
natürlich
heftig. Schon ein Brett, ne? Aber Philipp, die Durchgangszeit für den ersten Halbmarathon, die schreibst du dir mal auf.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht mal langsamer angehen, ja, wäre mal nicht schlecht.
Ihr habt in Valencia leider ja ein bisschen anders angetroffen.
Ja, da waren Richard und ich leider unter 1:5 schon auf. Ich glaube 1:4:36 sind wir durchgegangen. Das ist vielleicht andersrum mal besser.
Also das ist glaube ich, definitiv der Weg, ja, dass man so läuft. Dann natürlich muss man das erstmal so durchziehen können. Und weil auch da in den Agenturen, ja, von den Agenturjournalisten war keiner vor Ort. Und da stand dann drin, bei katastrophalen Bedingungen, das war es definitiv nicht. Ja, ich habe weite Teile des Rennens an dem Livestream verfolgt. Ja, für alle, die den kritisiert haben, so einfach ist eben auch so eine Live-Übertragung von so einem Rennen nicht. Das war ja auch ein Rundkurs.
Ja.
Und es war schon mit Wind, ja, aber es war im Prinzip ja kühl, aber gut laufbar.
Ja.
Ja, und ganz flach. Ja, also es waren jetzt nicht schwere Bedingungen, ja, das war es definitiv nicht. Und Richard selber hat ja auch gesagt, dass er bis weit hinter Halbmarathon eine Gruppe hatte, die gut gelaufen ist, wo er halt auch gut sich einbauen konnte und das wohl sehr geschmeidig lief. Ne? Ja. Bis dahin, dann ist er ein Teil wohl alleine gelaufen und dann hat er angefangen natürlich hinten Leute aufzufressen. Ja? Und zwar, ich glaube, 15 oder 17 Platzierungen hat er ja noch gut gemacht. Ich meine, da muss man ja nicht diskutieren. Also wenn du da einen nach dem anderen einkassierst, dann fängst du natürlich auch an zu fliegen.
Auf jeden Fall. Das ist das Beste, was natürlich passieren kann. Und ja, was ich noch gelesen habe, ich glaube heute, weil ich kurz in Vorbereitung auf unsere Aufnahme nochmal einen Blick auf leichtathletik.de geworfen habe, da gibt es auch ein Interview mit ihm. Und er hat schon demnächst wieder nächste Wettkampfpläne im Mai in Japan. Also Regenerationsphase ist jetzt dann offensichtlich auch nicht ganz so lange nach dem Marathon. Da darf man auf jeden Fall gespannt sein, wie es weitergeht. Ich glaube, er will im Sommer auch noch ein paar kürzere Sachen generell auf der Bahn mal laufen. Also hat auf jeden Fall noch einiges vor und kann ausgehend jetzt von dem Ergebnis, wir dürfen noch nicht vorgreifen, es gibt am Wochenende ja natürlich noch das Rennen, das von Hamburg nach Enschede verlegt wurde, auch natürlich mit deutscher Beteiligung bei den Damen und auch bei den Herren, aber ich sag mal, mit der 2.8.49, das ist jetzt natürlich schon so ein Brett, dass ich glaube, Richard sich da relativ sicher sein kann, dass er zumindest bei den zwei schon mal dabei ist, mit Amanal Petros noch, die ziemlich sicher durch sind und
ich glaube, ja, bei den Frauen wird es ja da noch spannend. Ne? Also Katja Heinich läuft ja da nochmal, hat ja auch eine ganz tolle Vorbereitung, wie sie selber schreibt, gehabt und ja auch mit Bestzeiten, 10 Kilometer Bestzeit und so weiter garniert. Und Laura Hottenrott, die wir ja hier häufiger schon zu Wort haben kommen lassen, die ja ein bisschen schockiert war, dass das Rennen dann nochmal um eine Woche verschoben war, aber sie hatte bis dahin eine tolle Form und toi, da drücken wir natürlich die Daumen.
Genau.
Das kann natürlich auch wirklich nochmal einiges durcheinanderwirbeln, meinen Frauen.
Rabea Schöneborn auch noch. Die Abstände
sehr viel kleiner sind, ne?
Genau, Rabea Schöneborn ist noch eine deutsche Vertreterin, die momentan, lass mal überlegen, nee, knapp nicht dabei war mit ihrem Debüt von Valencia, meine ich. Die war jetzt momentan oder ist momentan wahrscheinlich auf Platz 4, meine ich, gesetzt mit der Zeit. Aber ja, das wird auf jeden Fall nochmal spannend und dann ist wahrscheinlich auch im Prinzip die große Marathon-Quali-Phase, die läuft zwar noch bis Ende Mai, aber da wird es jetzt wahrscheinlich danach nicht mehr ganz viele große Überraschungen geben, denke ich. Ja,
Optionen soll es ja, glaube ich, noch geben. Ne? Irgendwo wird noch geschraubt, ne? Dass man praktisch so am letzten Wochenende noch mal irgendwo laufen kann.
Österreich, ne? Nähe von Graz, genau. Da wird noch was geplant. Also, ich will jetzt natürlich nichts vorwegnehmen. Vielleicht gibt es dann noch so Last-Minute-mäßig jemand, der sagt, ich gebe mir das auch noch. Kann gut sein. Ist natürlich dann im Hinblick auf Tokio irgendwann dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit dazwischen, sich zu erholen und neu aufzubauen. Aber vielleicht gibt es da ja nochmal auch aus deutscher Sicht jemand, der sich das gibt. Wir werden ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wir erzählen, das wäre jetzt auch nochmal ein neues Feld, was wir jetzt machen. Wir haben aber schon über 90 Minuten. Ob es einen Livestream gibt oder nicht, wird man sehen. Wahrscheinlich nicht auf deutscher Sprache. Das können wir wahrscheinlich schon mal sagen zum Rennen in Holland am Wochenende. Aber ihr könnt das wahrscheinlich schon irgendwo finden sonst. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich das Übliche, nämlich viel Spaß am Wochenende und vor allem viele schöne Laufkilometer.
Du willst gar nicht wissen, was schon wieder bei mir dafür Laufkilometer draufstehen. Ich will es auch noch nicht wissen. Ist noch zu weit weg.
So weit hast du nicht aufgedeckt. Das wird immer nur Tag für Tag weitergeschoben, oder?
Sowieso. Ich gucke immer nur den nächsten Tag an. Ich habe zu viel Angst.
Das ist doch super.
Schönes Wochenende und geht rauslaufen. Wir hören uns nächste Woche.
Macht's gut. Bis dahin. Ciao.